Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Review von AEW WrestleDream. Mein Name ist Markus Grunemann und bei mir ist der David Kloß von Screen Day.
Schönen guten Morgen. Wir machen diese Aufnahmen ganz, ganz kurz nach dem Event. Ich glaube, Markus ist genauso müde wie ich, nur mir sieht's mal an. Also, ich habe jetzt 1:20 geschlafen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also ich habe ein bisschen vorgeschlafen und ich habe auch ein bisschen später, also ich habe live geguckt und habe mir dann den Tailgate Brawl im Nachhinein noch angeschaut. Ja, also ich bin jetzt auch seit 8 Stunden wach und wir haben jetzt Sonntag 10 Uhr vormittags. Also ja, lange Show, 4,5 Stunden, also 5,5 Stunden mit dem Tailgate Brawl, das ist sozusagen der zweiten Stunde von Collision, die wir jetzt ja immer als Pre-Show bekommen. Wir waren in St. Louis, das hat ganz kleine Auswirkungen, kommen wir gleich dazu, warum, aber wir haben mal gestartet und zwar, wir haben eigentlich ja damit gestartet, mit dem wir dann auch geendet haben, nämlich mit den Death Riders. Die sind hier auf die Conglomeration getroffen, also Orange Cassidy, Tomohiro Ishii, Kyle O'Reilly und Roderick Strong gegen, ja, Claudio Peck, Wheeler Yuta und Daniel Garcia. Ja, war das Partymatch des Abends, würde ich mal sagen.
Definitiv. Es ging auch recht lang mit 15 Minuten 30. Ich sag mal so, bei der Kickoff-Show machen wir generell, dass wir halt uns ein bisschen schneller dran hangeln. Und bei dem Match muss man eigentlich nicht viel sagen, außer dass Claudio gezeigt hat, wie stark er ist, in mehrerlei Hinsicht. Also er war so der MVP in dem Match, meiner Meinung nach, der halt wirklich gezeigt hat, was der kann. Also wenn er halt jemanden fängt und nicht absetzt, sondern direkt zum Swing ansetzt und dann halt immer weiter hält, um dann noch einen Hold, nochmal einen Konter, während er ihn weiterträgt, das ist schon beeindruckend. Das Match war vollkommen okay. Kannst du so in der Weekly bringen, da es halt Collision ist. Hat man es quasi ja gemacht. Das passte für mich. Das ist schon okay. Und die Death Riders haben halt gewonnen. Und ja.
Genau, also wieder mit ein bisschen unsauberen Finish. Es gab Ablenkung von außen und Pack hat dann hier Ishii mit einem Running Knee getroffen. Sehr schön auch so Orange Cassidy, der mitten im Giant Swing dann einen Rear Naked Choke ansetzt und so weiter. Aber ja, war ein bisschen der Claudio Showcase. Und wir haben, da kommen wir dann später noch dazu, deswegen auch St. Louis, wir hatten im Publikum Charlie Tess, also die Witwe von Lou Tess. Lou Tess ja, ja einer der ersten NWA-Champions in den 40er, 50er Jahren in Japan. Eine Legende, war sozusagen auch ein Mentor von Antonio Inoki. Und ja, die Witwe deutlich jünger, weil Lou Tess ist 2002 im Alter von 86 gestorben. Die ist jetzt, glaube ich, 77. Das heißt, ich glaube, die waren so um die 30 Jahre auseinander. Und ja, die war jetzt hier sozusagen nochmal in St. Louis mit dabei am Ring. Ist dann auch nochmal zum Pay-Per-View-Beginn kurz interviewt worden. Ja, zweites Match war sehr, sehr kurz. Also es ging knapp über 3 Minuten. War Eddie Kingston und Hook gegen Fred House. Und ja, was soll man sagen, wenig überraschend haben Hook und Eddie Kingston hier auch gewonnen. Nach einer, ja, Back-Elbow und Redrum Combo. Und ich glaube, das Interessanteste war, dass hier im LFI vorher und auch nachher, also vorher eine kurze Promo gehalten haben, nachher dann noch einmal rausgekommen sind. Das heißt, da wird es irgendwie wohl eine Fortsetzung mit den Teams geben. Also Rush und Sammy Guevara sind ja auch Ring of Honor Tag Team Champions. Vielleicht macht man da irgendwas draus.
Muss ich nicht haben. Ich muss auch das Match nicht haben. Ich muss auch nicht haben, dass Eddie Kingston nach seinem Comeback jetzt mit Hook zusammen ist. Ich finde, das ist verschwendet. Und vor allen Dingen ist das Eddie Kingston halt einfach irgendwie gefühlt da. Aber mehr auch nicht. Und ich habe es eigentlich gehofft, dass er eine persönliche Fehde kriegt. Und eigentlich ist er jetzt halt in der Undercard mit Hook. Und ich bin ehrlich, ich finde dieses Duo brutal langweilig. Und das nicht wegen Eddie Kingston. Das Match war halt genauso langweilig. Das war halt so, lass es doch einfach weg.
Also es war tatsächlich irgendwie ein Zeitfüller. Ich schätze mal, wir werden da irgendwie zumindest den Eddie Kingston Rush Einzelmatch draus kriegen. Weiß gar nicht, ob das jetzt hier die große Tag-Team-Fehde werden muss.
Nee, aber selbst das muss ich nicht haben. Ich finde Hook, ich bin halt ehrlich, nochmal, also man muss dazu sagen, unsere Review ist natürlich rein subjektiv. Wir machen das jetzt nicht objektiv wie ein Moderator, Kommentator oder sonst was, sondern wir machen das subjektiv. Und jeder hat ja subjektive Meinung. Meine Meinung ist, Hook ist unfassbar langweilig. Also wenn sich da nicht gravierend was ändert, dann will ich diesen jungen Mann nicht unbedingt so gerne im Ring sehen, weil es ist halt so monoton, wie es nur geht. Nächstes Match war im Übrigen dann nicht so monoton.
Ja, beziehungsweise dazwischen hatten wir noch ein Nicht-Match-Segment. Wir hatten hier nämlich noch Big Boom und AJ, die eine Watch-Party hatten. Und dort sind dann Rocky Romero und Trent Barretta aufgetaucht. Dann gab es einen Brawl, dann ist sozusagen hier auch Big Boom AJ ein bisschen vermöbelt worden. Big Justice, sein Sohn, musste sich das Ganze anschauen. Also da ging es vor allem darum, dass es da ein Tag-Team-Match geben soll bei Full Gear. Und ja, es gibt einen Mystery oder noch nicht bekannten Partner von Big Boom AJ. Also da hat man so ein bisschen auf die, schätze mal, Full Gear Tailgate Brawl oder so dann hingearbeitet.
Ja, kann man machen. Ich fand das Segment so, war okay für das, was du haben wolltest, ist vollkommen okay. Und ich bin auch nicht die Zielgruppe dafür. Man hat ja gemerkt, wie over die beiden sind, aber ich kenne sie halt nicht mal und ist dann auch schwierig. Lass zum Frauenmatch gehen, das fand ich mir interessanter.
Ja, genau. Da hatten wir Willow Nightingale und Harley Cameron gegen Megan Bain und Penelope Ford. Ja, und das war, sag ich mal, ein bisschen ein Crowdpleaser auf jeden Fall.
Ich fand's cool. Also ich muss erstmal sagen, ich bin ja kein Fan davon, dass man jetzt ein Frauen-Tag-Team-Belt einführt, weil dafür ist die Division meiner Meinung nach nicht groß genug und noch einen Titel brauchen wir nicht unbedingt. Aber wenn du es schon machst, musst du halt auch Teams machen. Und Megan Bain, finde ich, boah, ich klinge heute so negativ, in ihrer Promo jetzt letztens bei Dynamite, das fand ich echt schlimm. Also da muss sie noch, glaube ich, viel Charisma dazu lernen und der Theme-Song ist auch schrecklich. Aber Megan Bain und Penelope Ford, beziehungsweise Top Gods, die funktionieren gut als Team. Und das haben sie hier in diesem Match gezeigt. Es war natürlich eher halt für die Stimmung da, aber trotzdem gab es auch Segmente, die beeindruckend waren. Die Crowd wollte vor allen Dingen natürlich Willow gegen Megan Bain sehen. Megan Bain hat immer wieder gezeigt, wie stark sie ist. Penelope hat aber auch coole Aktionen gehabt. Und wer Bock hat und sich überlegt, welches Match aus der Kickoff-Show, ich würde das empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das unterhaltsam. Das ging so, war kurzweilig. Es war nicht von großer Bedeutung, aber es hat halt Spaß gemacht.
Ja, vor allem, also man hatte wirklich gesehen, das war so ein bisschen auch so der Preload für den Tag-Team-Titel. Also wir sollen ja auch bei Dynamite nächste Woche die Brackets fürs Turnier bekommen. Willow und Harley Cameron schon in der sozusagen aufeinander abgestimmten Gear auch gewesen. Das heißt, die werden da ziemlich sicher irgendeine Rolle auch in dem Turnier spielen. Im Endeffekt hat Willow hier dann gewonnen, beziehungsweise Willow und Harley Cameron haben gewonnen. Gab eine Dr. Bomb gegen Penelope Ford. War ein gutes Match, also würde ich auch empfehlen, da mal reinzugucken.
Und ja, nächstes gutes Match.
Nächstes gutes Match und ja, das ging eigentlich, also das hat hier in der Pre-Show im Tailgate Brawl begonnen, waren aber glaube ich dann nur noch 4 Minuten oder so übrig und dann haben sie hier schon angekündigt, also möglicherweise wird das hier nahtlos in den Pay-Per-View übergehen und so hat man es auch gemacht, also ist vielleicht gar nicht schlecht, weil wenn ich jetzt denke, ich habe hier Leute, die sich jetzt das halt im TV anschauen, die so ein bisschen überlegen, kaufe ich den Pay-Per-View, kaufe ich den Pay-Per-View nicht. Wenn ich denen dann sage, so jetzt hier das High-Action-Match, aber leider haben wir keine Zeit mehr, also wenn ihr das Finish sehen wollt, dann ja, holt euch doch den Pay-Per-View. Vielleicht hat das noch den ein oder anderen Fan da überzeugt, der noch ein bisschen auf der Kippe gestanden hat.
Ich fand es von der Stimmung her eigentlich ganz gut. Also erstmal fand ich sehr gut, dass die Kommentatoren das so angekündigt haben, weil ich mein erster Gedanke war auch so, oh Mist, da kommt ja noch ein Match, dann so, ey Leute, ich sehe gerade auf der Uhr 3:50, was ist denn da so? Und dann der Kommentator halt auch so, ja ey, sind nur 3:50, das könnte das kürzeste Match bla 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 werden. Und wie sie es gelöst haben, fand ich cool. Also ich fand das wirklich, also weniger das Ausblenden, das fand ich halt ein bisschen komisch. Also der Übergang war sehr holprig natürlich für dich als Zuschauer. Aber was halt cool war, der Pay-Per-View beginnt und die vier stehen im Ring, kloppen in dem Moment komplett aufeinander los und im Hintergrund siehst du das Feuerwerk.
Ja, genau, Feuerwerk ist mitten im Match sozusagen losgegangen und ich weiß nicht, habe ich es mir nur eingebildet oder die hatten noch so einen Soundeffekt während dem,
aber es was war ja, das denn?
Ich dachte zuerst, das ist irgendwie ein Produktionsfehler, weil da lief oben links, glaube ich, eben die Zeit runter von der, also wie lang es jetzt hier noch bis zum Pay-Per-View geht und ich glaube so alle 10 Sekunden gab es dann irgendwie so einen, ich kann es gar nicht
so beschreiben. Boom.
Ja, genau, es wird irgendwo was.
Also wir haben gedacht, das wäre ein Fehler. Also wir haben wirklich gedacht, dass das wäre ein Soundfehler.
Ich habe auch zunächst gedacht, also irgendwo ist, zuerst habe ich gedacht, was war denn das jetzt, irgendwie ein komischer Soundeffekt, weil da gerade ein Bump irgendwie war. Und dann habe ich weitergeguckt und dann kam das irgendwie so alle 10 Sekunden. Also ich weiß nicht, war das irgendwie so das Signal im Truck für die Leute zum Umschalten oder war das irgendwie beabsichtigt? Aber es hat halt irgendwie dir zumindest signalisiert, also da passiert jetzt irgendwie was und die Show ist gleich zu Ende.
Ja, und passiert irgendwie was, ey, der Mann der Überleitung heute. Das Match war richtig gut. Das war ein so guter Start in den Pay-Per-View. Vor allen Dingen in der Kickoff-Show, also diese 3 Minuten, die waren jetzt nicht das Spektakulärste oder sonst was, aber die haben halt so langsam angefangen, Fahrt aufzunehmen. Aber dann war eigentlich schon Ende, weil dann kam ja der Cut und dann Pay-Per-View. Und da haben sie dann gesagt so, okay, Feuer frei. Also was die da an Tempo rausgeballert haben und an Konter, also an Teamaktionen vor allen Dingen. Huiuiuiui. Also wir saßen da direkt so on fire mit einem Grinsen auf den Lippen und FDR hat mal wieder gezeigt, dass sie mit das beste Tag-Team der Welt sind. Und andererseits Jet Speed haben halt gezeigt, wie over sie halt bei den Fans sind, also als Babyfaces gut funktionieren, aber auch wie spektakulär sie sein können. Und das hat einfach nur Spaß gemacht. Also bei mir, also bei uns war das halt so der Eindruck, die Zeit verging wie im Fluge.
Ja, also in Summe ging es 12 Minuten, also gar nicht mal so lang. Das heißt, wir hatten ungefähr das erste Drittel in der Pre-Show, den Rest dann im Pay-Per-View. Aber ja, also es war halt wirklich, also für die Crowd natürlich, die war da richtig heiß.
Ach, warte mal, Entschuldigung, sonst vergesse ich das, weil ich bin echt müde und sonst vergesse ich das wirklich. Ich muss 2 Sachen kurz erwähnen, weil du gerade Crowd sagst. Nummer 1, wir hatten eine Stage. Und zwar eine vernünftige Stage. Und das haben wir, in 2025 ist das keine Selbstverständlichkeit mehr, dass halt ein Pay-Per-View eine eigene Bühne hat. Ein eigenes Erscheinungsbild und irgendwas Spektakuläres. Das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mich wirklich unfassbar gefreut, dass ich das Gefühl habe, okay, ich gucke gerade keine Weekly vom Set her, sondern ich gucke wirklich ein Pay-Per-View. Und Nummer 2, Applaus an die Crowd. Das war mit die beste Crowd seit langer, langer Zeit, die einfach nur richtig Bock hat und alles, was positiv war, sofort aufgenommen hat. Also wenn du denen halt was geboten hast, haben sie sofort aufgenommen und für Radau gesorgt. Das ist sehr cool und jetzt kannst du wieder weitermachen. Sorry, sonst hätte ich es vergessen.
Nein, alles gut. Also die Crowd muss man wirklich erwähnen. Die waren ja wirklich gut dabei. Und ja, St. Louis ist ja grundsätzlich eine gute AEW-Crowd. Also ich schaue gerade, wir hatten letztes Jahr Dynasty im April war dort. Ich glaube, da war die Crowd-Stimmung auch sehr gut. Ja, wir hatten dann die Shooting Star Knees von Mike Bailey sozusagen hier nochmal, ich glaube nach einer Shatter Machine zum Save und wir hatten dann so ein bisschen eine Hommage an ja die 80er Jahre, so ein bisschen an Bobby Heenan, denn das Finish war sozusagen hier ein Suplex, wo dann sich außen Stokely Hathaway an die Beine gehängt hat und wo sie dann eben den Pin gab, also FDA hat hier gewonnen. Stokely hat sich dann natürlich noch mit ein paar Kindern angelegt, ringside, um da noch ein bisschen
Heat auf die Kragenweite.
Und das vielleicht auch, und das muss auch sagen, die Tag-Team-Division sehr stark bei AEW, weil wir haben sozusagen hier, du hast gesagt, eines der besten Tag-Teams mit FTA, ein anderes sehr, sehr gutes Tag-Team oder eines der besten Tag-Teams mit den Young Bucks. Keiner davon eigentlich im Moment irgendwo im Titel geschehen. Und trotzdem haben wir ja auch sonst sehr viele gute Tag-Team-Matches. Und ich glaube, auch die Young Bucks haben das in einem Interview kürzlich gesagt, dass sie eben der Meinung sind, sie glauben, sie haben jetzt die aktuell stärkste Tag-Team-Division in der Geschichte von AEW.
Was du auf jeden Fall gemerkt hast, also zumindest hatte ich das in der Preview halt so gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass man so in den letzten 5-6 Monaten wieder begonnen hat, die Tag-Team-Division zu stärken. Also, dass man sich überlegt hat, was macht man dann? Und dann jetzt nach und nach Teams geschürt oder Teams wieder präsenter gemacht oder halt auch Fehler vielleicht korrigiert. Muss man jetzt auch sagen, mit den Jurassic Express sind ja wieder acclaimed, dürften irgendwann auch wieder kommen. Du hast mit Jetspeed ein cooles Team, du hast mit Young Bucks mit die Besten, mit Bodido auch ein No-Brainer, das ist unfassbar gut. Also generell hat man in den letzten Monaten super viel gemacht in der Division und das hast du halt bei diesem Pay-Per-View sehr stark gesehen. Also das hat richtig Bock gemacht. Wegen dem Finish muss ich noch sagen, ich fand es halt so typisch FTR, dass eigentlich die absolut unspektakulärste Aktion des Matches das ganze Ding beendet. Weil vorher gab es ja wirklich spektakuläre Konter und Aktionen, High-Flying-Action und dann einfach so fast schon ein Umfallen und dann nur festhalten, dass der Ref das nicht sieht, reicht für den Sieg. Fand ich super.
Ja, absolut. Ja, und dann waren wir sozusagen hier wirklich im Haupt-Pay-Per-View drin. Dann gab es eben hier noch das kurze Interview eben mit Charlie Tess. Und auch sehr schön, also Tony Khan hat hier beim Media Scrum am Donnerstag war der, glaube ich, hat auch irgendwie gesagt, ja, also die kommt möglicherweise, hat sie eingeladen und hat dann so, das sind so diese schönen Tony Khan-Geschichten. Auch jetzt beim Media Scrum hat er irgendwie sich, glaube ich, 5 Minuten mit irgendeinem Journalisten unterhalten über eine WWE-Hausshow in den 90ern, die beiden irgendwie in der gleichen Stadt gesehen haben. Und da hat er jetzt erzählt, ja, er hat damals, wie er 12 Jahre alt war, also in den 90ern, auf AOL, also für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, das war sozusagen hier ein bisschen das eingezäunte Internet, vor 30 Jahren. Und da hat er erzählt, da hat er auch mit Lou Tess irgendwie gechattet regelmäßig. Also Lou Tess mit Ende 70 und Tony Khan mit 12 Jahren waren sozusagen Online-Brieffreunde. Das fand ich sehr schön.
Der alte Fanboy.
Ja, und die, also wir hatten dann Tackler gegen Jamie Hayter. Das ist ja auch eine Fehde, die sich schon ein bisschen angekündigt hat. War ja auch damals die Attacke beim Debüt von Tackler, als Jamie Hayter eigentlich ja schon verletzt war. Hat man ein bisschen damit rausgeschrieben. Nicht Death Triangle, sondern das Triangle of Madness waren sozusagen hier von der Ringside auch verbannt. Und ich sag mal, die haben sich hier ordentlich aufs Maul gegeben, die beiden Damen.
Ja. Such es dir aus. Heute musst du ein paar Mal aussuchen. Erst das Positive oder erst das Negative?
Ja, mach mal das Negative, dann mache ich das Positive.
Ich habe auch Positives, so ist das nicht. Ich fand halt zwei Sachen sehr, sehr schwierig bei dem Match. Nummer eins, das Ende, wer gewonnen hat. Weil ich habe in der Preview gesagt, und Olf war netterweise ausnahmsweise mal derselbe Meinung, dass Jamie Hayter halt einfach mit dem Gimmick nicht funktioniert und diesen It-Faktor auch gar nicht mehr hat und Tackler unbedingt gewinnen muss. Weil sie hat halt genau das, sie hat einen guten Start und eigentlich musst du die jetzt anfangen zu pushen. Das ist nicht passiert. Aber ich habe eher ein Problem von der Matchart her gehabt, wie das erzählt wurde, weil Jamie Hayter war unfassbar dominant dargestellt. Und so weit, dass halt leider Tackler, die halt, ja, auch so klein sie auch ist, aber eigentlich ist sie halt als Powerhouse, läuft sie herum, hat sich halt gar nicht so verhalten wie sonst auch. Also, dass sie aus dem Ring geflüchtet ist und dann so, nein, ich möchte nicht mehr und ich muss mal durchatmen, nein, das ist mir alles zu viel. Das passierte alles in den ersten 5, 6, 7 Minuten. Das war so ambivalent zu ihrem sonstigen Charakter. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert für mich. Und dadurch, dass halt Jamie Hayter auch so dominant dargestellt wurde, war das halt auch sehr einseitig anfangs. Aber dann kurz dann Übergabe an dich direkt danach, nach 2 Sätzen noch. Ja, habt ihr es geschafft. Danach, so ab der Hälfte, die zweite Hälfte war richtig gut. Da war Storytelling, da war auf einmal Tackler auch wieder Tackler, die dann halt dieses bissige Verrückte hat und bei ihr sehen die auch Schläge so brutal gut aus mit Power und Jamie Hayter hat gut gegengehalten. Das war dieses Kopf-an-Kopf-Duell, was ich eigentlich sehen wollte. Dieses Kräftemessen von so, ey, ich kann das, aber ich kann das auch. Ich bin stärker, als du denkst. Oh Mist, ich bin nur auch stärker, als du denkst. Das hat dann richtig gut funktioniert, bis auf die Siegerin. Aber die zweite Hälfte war richtig, richtig gut. Nur davor hatte ich ein Mega-Problem.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht das so versucht hat darzustellen, weil eben jetzt hier die anderen beiden nicht am Ring sein durften. Vielleicht so dieses...
Okay, aber sie war so weinerlich, weißt du?
Ja, also das, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht da irgendwie reinspielt, aber ich weiß es auch nicht genau. Vor allem, weil sie ja dann doch wieder dominanter war und auch ein bisschen aggressiver war in der zweiten Runde. Hat ja auf jeden Fall auch noch Charlie Tess ein bisschen mit eingebunden. Also man hat sich sozusagen hier direkt vor ihr in der ersten Reihe geprügelt. Dann Tackler wollte dann die Hand geben, hat sie dann aber doch wieder weggezogen. Es war so die zweite Reminiszenz, glaube ich, an die Heels der 80er Jahre. Ja, und vor allem, also bin bei dir, ich hätte auch gedacht, dass Tackler hier gewinnt. Aber wir bekommen ja am 12. November das Blood and Guts Match der Frauen. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen hier der Aufbau und die dürfen dann dort gewinnen.
Ja, aber da wäre es halt so, dass Tackler alleine nicht gewinnen kann.
Das ist vielleicht doch die Geschichte.
Das ist so mein Problem dabei, weil du halt sie auch so weinerlich dargestellt hast und du denkst, oh, die ist die ganze Zeit so bad, erst mal auf einmal so, nein, nein, ich möchte doch nicht. Boah, das ist mir zu doll. Jetzt verliert sie dann noch. Ah, ich weiß nicht.
Genau, also es gab dann sozusagen nach einer Lariat den Haterade und damit, ja, überraschenderweise hat Jamie Hayter gewonnen. Queen Aminata ist dann noch rausgekommen, hat hier auch noch mit Jamie Hayter ein bisschen gefeiert und Julie Hart und Sky Blue sind dann auch noch an der Rampe aufgetaucht. Also das war so ganz klar auch so ein bisschen einerseits, glaube ich, Richtung Tag Team Tournament. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sozusagen, also wahrscheinlich eher Julie Hart und Sky Blue und auf der anderen Seite Aminata und Jamie Hayter da vielleicht auch bei dem Turnier sind. Und natürlich auch so der Aufbau Richtung Blood and Guts.
Ja, kann sein. Aber ich kann halt einfach nicht glücklich unbedingt raus. Blood and Guts, bin ich gespannt, was die da halt so machen. Und vor allen Dingen, wer halt auf der anderen Seite halt noch Nummer 3 wird. Das steht ja auch nicht fest. Aber
ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich nur 3 sind, weil Blood and Guts normalerweise haben wir
5. Eigentlich ist es ja 5, ne?
Also irgendjemand findet sich da möglicherweise noch.
Gucken wir mal. Bist du dann so hyped darauf, wenn du das jetzt so hörst, denkst du, ah, oh, jetzt Blood and Guts mit denen, das habe ich richtig Bock drauf. Ich hatte eigentlich eher Lust auf so eine One-on-One-Fehde.
Also zumindest mit dem Triangle of Madness, die kann ich mir in so einem Blood and Guts-Match schon vorstellen. Bei Queen Aminata habe ich ein bisschen Angst, dass sie jemanden wirklich wehtut, gerade in so einem Setting.
Ah, die ist immer voll jung, ne? Noch?
Die, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber wahrscheinlich noch keine 30.
Ja, wir haben doch Internet.
Kannst du mal recherchieren und uns dann ein Update geben, wie alt sie ist. Young Bucks haben wir vorhin schon kurz erwähnt und die sehr gute Tag-Team-Szene, jetzt sind wir wieder ein Tag-Team reicher, nämlich Jurassic Express, sind wieder da. Und es ging hier natürlich, so wie die Young Bucks sich das ja gewünscht haben, nachdem ja Nick Jackson wieder alles im Casino verspielt hat, beziehungsweise auch mit anderen Dingen. Es ging hier um die $500,000. Und man hat hier ein sehr schönes Young Bucks Intro-Video gehabt, nämlich so auch ein bisschen, also die 80er Jahre Reminiszenz hört nicht auf, so ein bisschen auch angelehnt, ich weiß nicht, an Wirtschaftssimulationsspiele der 80er Jahre, hat man so ein bisschen das Budget aufgelistet, also wofür die Young Bucks jetzt hier diese knapp $500,000, die sie zuletzt gewonnen haben, ja, auf den Kopf gehauen haben. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie noch $32 irgendwas übrig.
Sie sind jetzt die $32 Young Bucks. Wo man bei der Einblendung, als sie rauskam, stand, haben das Geld bitte nötig.
Ja.
Und die Fans haben das auch gut gemacht, übrigens. Das ist halt ein Plakat ist von, hey, mach ein Foto mit mir, kriegst $20 und Nick macht das halt wirklich direkt unter der Ringside, die alle so $1-Scheine hinhalten, von hier, nimm doch. Ich muss dazu sagen, Olf hat es auch schon gesagt, ich habe es gesagt in der Preview, ich bleib dabei, ich muss es wiederholen. Alles, was die Young Bucks die letzten Monate gemacht haben, also seit die halt diesen Gimmickwechsel gemacht haben, ist großartig. Die Matches sind großartig, aber das sind die halt eh. Young Bucks können meiner Meinung nach kaum schlechte Matches machen. Aber dieses Gimmick und wie die das halt durchziehen vor allen Dingen, das ist so unterhaltsam. Dass sie auch wieder ohne Musik rauskommen, sondern einfach so, hey, ja, ist halt einfach alles doof. Ich finde das fantastisch.
Ja, vor allem, es spielt halt jetzt auch wieder, also Being the Elite, sie haben es ja zuletzt auch in einem Interview gesagt, also sie wollen noch nicht sich hundertprozentig committen und sagen, ja, Being the Elite ist wieder zurück, aber diese Folgen, die man jetzt eben seit dem letzten Pay-Per-View immer wieder gesehen hat, die sind schon sehr, also die unterstützen die Geschichte schon sehr gut. Das hat mir gut gefallen und man hatte im Prinzip auch dieses Comeback von Jack Perry darüber aufgebaut, hat er auch bei Dynamite sozusagen in einem Interview jetzt ein bisschen erzählt. Also er hatte nichts gegen die Young Bucks, er liebt eigentlich die Young Bucks, aber sie haben ihm halt auch nicht geholfen, also die Hilfe gebraucht hätte. Deswegen der Luchasaurus ist natürlich sein alter Freund, der ist auch für ihn da. Und ja, das war so ein bisschen ein Match, das hätte man auch vor ein paar Jahren wahrscheinlich bei PWG so sehen können. Also das war halt klassische Young Bucks, Jack Perry, Luchasaurus, All-Out Partykiste.
Also erstmal, ich fand's cool, dass Jack Perry als Craven quasi rauskam, vom Outfit her. Hat mir jetzt so gesagt, ich hatte richtig Bock auf dieses Match. Und ich war hype, weil ich einfach nur dachte, boah, gib den Jungs Zeit. Ich glaube, das wird super unterhaltsam. Hier wieder war es ein bisschen so, die ersten Minuten habe ich gedacht, weil es gab halt eine sehr lange Isolationsphase. Die fand ich ein bisschen zu lang, aber ich habe mich da wieder auf die falsche Fährte führen lassen. Fing so, oh nein, vielleicht haben die doch nicht die Chemie und Co. Und dann haben sie halt irgendwann diesen Bumper wieder gedrückt und dann ging es los und dann kam das Feuerwerk und dieses Feuerwerk wurde immer größer und immer länger und spektakulärer und unterhaltsamer, lustig, spannend, wow. dramatisch, also die haben es mehrfach geschafft, also wirklich mehrfach in diesem Match geschafft, dass ich dachte, das war's. Das war die Finish-Phase. Was sie eigentlich auch interessant erzählt hatten, weil sie halt hatten dann zum Beispiel Jurassic Express hatten eine Phase, so ein Segment, gerade Jack Perry, das ging so 40, 50 Sekunden, wo ein Move nach dem anderen kam und alles spektakulär und du einfach dachtest, alles klar, das ist so ein klassisches Finish, Ende. Und dann aber bei den Young Bucks genau das gleiche auch. Dass sie auch diese eine Phase hatten, dann, wo du denkst, okay, das ist eine Finish-Phase, weil sie hatten 40, 50 Sekunden lang einfach nur Move, 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 Move. Und da war es halt auch nicht. Und bei einem Match, wo ich eigentlich relativ sicher war, wer gewinnt, immer mehr Spannung aufzubauen, das ist halt schon cool.
Ja, haben denn die gewonnen, wo du dir sicher warst, dass sie gewinnen werden?
Ja. Also ich sag mal einfach so wie man es gemacht hat, ist alles richtig. Ich finde, Jurassic Express sollten die Kohle nehmen. Ich habe mir gewünscht, dass im Nachgang vielleicht die Young Bucks auch ein bisschen leiden lassen. Da mal schauen, was so der Nachgang wird. Aber es passt ja auch. Also die Young Bucks haben keine Kohle, also soll man das halt weiter erzählen. Jurassic Express haben das erste große Match gewonnen, auf spektakuläre Art. Übrigens, MVP in diesem Match, zumindest bei den Fans, Luchasaurus, der over war wie Top Babyface der Company. Also die haben den ja abgefeiert ohne Ende. Und das, Markus, du bist doch immer, du bist immer positiv meistens, aber du bist weniger der Emotionale, so der Gehypte, so von der Energy, wie bei Holy. Jetzt lass mal einen raus. Also wir hatten so Spaß, wir hingen nur die ganze Zeit von, oh, ist das cool, ist das cool, ist das cool? Wie fandest du das denn?
Ja, absolut. Also von den Spots und auch von der Psychologie her absolut großartig. Also die kennen sich ja auch schon lange. Die haben ja auch genug Callback-Möglichkeiten. Also das Match ging 23 Minuten. Wir hatten viele Nearfall-Kickouts, das hast du eh schon gesagt. Wir hatten auch wieder diesen Chicken-Fight-Spot, wie beim letzten Mal, diesmal außerhalb des Rings. Ja, wir hatten natürlich Powerbombs auf den Apron, Destroyers auf den Apron, More Bang for Your Buck mit Counter. Wir hatten ein Doomsday-Device von Jurassic Express gegen die Young Bucks. Das ging dann auch schon ziemlich dem Ende zu. Also es gab dann danach noch den TK-Driver gegen Jack Perry, der wurde aber, da hat der Luchasaurus dann, glaube ich, den Save gemacht. Dann gab es einen BTE-Trigger gegen Perry, wo er auch nochmal rausgekickt hat. Und ja, dann kam Luchasaurus rein, hat sich hier Nick sozusagen aus der Luft gegriffen mit einem Chokeslam. Poison Runner von Matt Perry, von Jack Perry gegen Matt, so herum ist es richtig. Und dann der Countdown to Extinction. Und die Geschichte war mir noch nicht vorbei. Und man erzählt ja hier auch, also Jack Perry hat ja gesagt, er hasst ja eigentlich die Young Bucks nicht wirklich. Dann hat er hier, sozusagen hatten sie hier die Tasche. Und ja, Jack Perry geht dann auf die Young Bucks zu, streckt ihnen auch die Hand entgegen, will ihnen sogar so ein Bündel Geldscheine überreichen. Die stehen auch langsam auf, wollen, also es geht schon so in die Richtung, vielleicht versöhnen sich die jetzt irgendwie wieder. Aber dann kommt hier natürlich die Don Callis-Family rein, also Mark Davis, Josh Alexander und Lance Archer. Und das haben wir ja zuletzt auch schon mit Kenny Omega gesehen. Also die Bucks, die machen da nicht mit, die schauen sich diese Attacke an, überlegen auch irgendwie so ein bisschen hin und her, sollen sie da jetzt eingreifen oder nicht, sollen sie mitmachen, sollen sie Jack Perry irgendwie helfen, sind dann aber unschlüssig, verlassen den Ring und dann kommt hier Kenny Omega raus. Und wir wissen ja, also vor der schlimmen Verletzung von Kota Ibushi, also sich den Oberschenkel jetzt gebrochen hat letzte Woche, wäre ja eigentlich sogar ein Tag Team Match geplant gewesen, also die Golden Lovers gegen ja zwei Mitglieder der Don Callis Family. Das heißt, Kenny Omega kommt hier mal raus, konfrontiert auch die Bucks, sagt hier, was ist los, helft ihnen doch. Ja, die Bucks auch ein bisschen, also nicht so mit, nein, nein, machen wir nicht, sondern fast so ein bisschen, als hätten wir sie erwischt.
Einer von beiden hat doch sogar geantwortet, wir können nicht.
Ja, also Kenny Omega geht dann sozusagen alleine rein, versucht hier im Alleingang die drei auszuschalten. Jack Perry und Luchasaurus können sich wieder ein bisschen erholen und im Endeffekt, ja, werfen sie die Don Callis Family raus. Und ich gehe mal davon aus, weil Tony Khan hat ja auch gesagt, also möglicherweise kriegen wir zwei Blood and Guts Matches. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht langfristig drauf hinausläuft, eben hier Kenny Omega mit den Bucks und dem Jurassic Express gegen die Don Callis Family und dass wir dann irgendwie wieder die Elite-Wiedervereinigung zumindest in einer der vielen Varianten kriegen werden.
Es deutet zumindest alles darauf hin, dass du halt genau diese Geschichte erzählst, dass dann die Young Bucks jetzt nicht per se böse sind, aber nicht so recht wissen, wo sie hingehören und was der richtige Weg ist. Und am Ende schließen sie sich an oder unterstützen, wo es halt doch sein muss. Oder vielleicht brauchen sie das Geld, kann ja auch sein, dass man einfach sagt, ey, ihr kriegt die Kohle, aber dafür müsst ihr mitkämpfen.
Ich meine, das ist ja auch, genau, sowas kannst du machen, das ist halt auch die Frage, weil wenn wir uns damals zurückerinnern vor, wann war es denn? Bisschen über ein Jahr, glaube ich, die Attacke auf Tony Khan, das waren ja damals hier Jack Perry und die Young Bucks. Und da war ja Jack Perry eigentlich so ein bisschen der Auslöser. Und jetzt haben die Young Bucks auch ihren EVP-Status ja verloren. Und jetzt ist natürlich hier die Frage, also kommt hier Tony Khan vielleicht und vergibt ihnen für diese Attacke und sagt, ja kommt, wenn ihr versprecht, dass ihr jetzt irgendwie euch vernünftig aufführt, dann dürft ihr auch wieder zurück ins Management. Also gucken wir mal, irgendwie wird mir das Storyline-technisch wahrscheinlich weiter erzählen, dass die Young Bucks hier nicht am Hungertuch nagen. Wobei, das ist halt so ein bisschen, also ich finde die Geschichte sehr, sehr lustig mit allem, was man hier macht. Aber es ist halt so ein bisschen wie diese Geschichte damals von, ich weiß es gar nicht mehr, Shawn Michaels, der irgendwie pleite ist und jetzt mit für JBL irgendwie arbeiten muss.
Ja, aber es ist Wrestling.
Also, das ist halt so eine Geschichte.
Also wir wissen ja auch, wenn Privaten im echten Leben total befreundet ist und dann haben die Fehde, fangen sich zündet dein Haus an oder sonst was. Es ist Wrestling.
Es ist halt im Wrestling immer so eine lustige Geschichte. Wenn du sagst, du arbeitest hier für eine der zwei großen Wrestling-Companies, da wissen wir, die kriegen hier 185 Millionen oder 180 Millionen Dollar im Jahr an Medienrechten. Und dann müssen hier die Young Bucks, also ich meine, man erzählt ja ein bisschen anders. Die sind ja jetzt nicht irgendwie, die haben jetzt nicht Haus und Hof verloren. Aber von daher macht es vielleicht auch wieder Sinn. Die können sich halt ihren Lebensstil,
Der ist halt einfach verdammt teuer.
Nicht mehr leisten, genau. Und jetzt müssen sie halt, also so kann man sich ein bisschen erklären, aber ich finde es immer ganz witzig, wenn hier so Wrestler um jeden Cent irgendwie feilschen müssen.
Aber das muss ich privat auch mal machen. So, hey, es ist nicht so, dass ich kein Geld habe. Es ist einfach nur, ich habe zu wenig Geld für meinen Lebensstil.
Ja, genau.
Auch wenn der sehr niedrig ist, aber ich habe einfach leider Gottes zu wenig. Das ist eigentlich eine gute Erklärung. Erklärung. Ja. Kommen wir zum nächsten Match, oder?
Ich wollte gerade sagen, wer braucht noch viel Geld für den Lebensstil? Wahrscheinlich das Hurt Syndicate. Die sind zumindest immer im feinen Zwirn unterwegs. Ja, und da haben wir jetzt irgendwie Match Nummer 7 oder 8, glaube ich, in der Serie bekommen. Hurt Syndicate gegen Demand. Tornado Trios Match. Und wir haben dann auch so ein bisschen mitbekommen, es geht hier auch, oder zumindest hat man es dann im Nachgang so erzählt, es geht hier ein bisschen auch um die Number One Contendership, um die Trios Titles. Und ja, nachdem ja hier der Demand beziehungsweise die Gates of Agony Dienstag noch den Sieg geholt haben, mit ein bisschen Ricochet-Unterstützung, ja, haben sich hier sozusagen das Hurt Syndicate wieder gerecht und sind hier als Sieger vom Platz gegangen oder aus dem Ring gegangen zumindest.
In der Preview hatten wir das Problem, wir hatten das vor Dynamite aufgenommen und da hatte ich auf die Demand getippt. Hätte ich Dynamite gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt, hätte ich natürlich gesagt, okay, Hurt Syndicate, weil das ist dann diese Standard- Wrestling-Booking. Und einfach sagst du, okay, kurz vorher gibt's halt einen phänomenalen Sieg, weil man muss ja sagen, es war die erste Pin-Niederlage als Tag-Team für das Hurt Syndicate. Und es ist eine große Nummer. Aber jetzt haben sie halt das Trios-Match gewonnen. Was ich sagen muss, und jetzt mal meinen ganzen Gemecker, ne? Wir hatten sehr viele Matches vom Hurt Syndicate, wo wir beide da hingen und ich war nicht wirklich happy. Weil ich finde, von der Ausstrahlung her alles super, die Stories haben mir immer eigentlich gefallen, aber die Matches beim Pay-Per-View waren halt nie so doll. Mit The Demand haben sie halt ein Pendant gefunden, mit dem sie super harmonieren. Also ich fand die Matches bei Dynamite allesamt gut oder richtig gut. Und das hier war mit Abstand das beste Pay-Per-View-Match von Hurt Syndicate. Und das hat richtig Spaß gemacht. Auch wie man es erzählt hat, dass eigentlich anfangs The Demand diejenigen waren, die halt die Oberhand hatten, auch weil sie beim Entrance quasi vom Hurt Syndicate reingestürmt sind und dann halt eine Isolation geschafft haben, dass MVP alleine da standen, sie halt die Dominanten sind, nur um dann im Matchverlauf genau das Gegenteil zu erzeugen, dass halt irgendwann das Hurt Syndicate auf lange Sicht zurückschlägt und dann halt Ricochet derjenige ist, der alleine da steht. Das fand ich sehr gut gelöst, aber ansonsten das Match, das war richtig, richtig gut, um Bobby Lashley ist eine Maschine und Shelton Benjamin ist nicht von dieser Welt.
Ja, also mit Ende 40 sind die dann auch sehr gut dabei, aber das sagen wir ohnehin jedes Mal.
Oh, wie stark die sind. Also wie stark ein Shelton Benjamin ist, das ist ja geisteskrank.
Ja, absolut. Ja, und es war ein bisschen eine andere Geschichte als zuletzt, weil wir hatten ja zuletzt hier auch den Street Fight oder den, wie hieß es denn? den Brawl. Und jetzt waren es hier relativ wenige Waffen, obwohl es hier auch ein Tornados-Match war. Also wir hatten auf einem der einen Spot, wo es hier von den Ringtreppen die Powerbomb sozusagen hier, ich glaube von Lashley oder von, weiß gar nicht mehr, wer auf wen, einer lag am Tisch. Und
der Lashley lag, Shelton wurde reingeworfen.
Ja, genau. Und Shelton wurde sozusagen mit einer Powerbomb von den Ringsteps, die man ein bisschen woanders hingestellt hat, durchgeworfen. Und ja, also irgendwie sind ja der Demand beziehungsweise die Gates of Agony so die einzigen, mit denen auch das Hurt Syndicate offenbar so wirklich gern zusammenarbeitet und für die sie auch ein bisschen was verkaufen. Ja, im Endeffekt, was hat man für ein Finish? Shelton Benjamin hat hier sozusagen ja mit einem Knee-Strike einen Spear vorbereitet und Bishop Cowan wurde dann von Lashley nach einem Spear gepinnt und ja, die drei.
Moment, vor allen Dingen wichtig fand ich ja, eigentlich war Ricochet derjenige, der auf die Nase kriegen sollte. Nur, dass dann Bishop reingegangen ist, hat der Ricochet rausgezogen, ist dann reingegangen.
Stimmt, genau, ja.
Und das fand ich halt sehr gut, weil das sagt halt sehr viel über dieses Trio-Gebilde aus. Weil es wirkt sehr harmonisch vor der Kamera. Und so hast halt diese Geschichte weitererzählt, dass eigentlich die beiden Trios ja eins gemeinsam haben. Sie wollen ihre Anführer, auf deiner Seite MVP, auf deiner Seite Ricochet, auch schützen und genau das verhindern. Und lieber verliert man mal und kassiert ein, als dass halt der Ricochet jetzt komplett auseinandergenommen wird. Das wollte man unbedingt verhindern und das fand ich auch sehr gut gelöst.
Ja, absolut. Und die dürfen jetzt gegen die Ops auf jeden Fall ran und ich glaube, das haben wir auch für Dynamite angekündigt bekommen, schon das Match, wo es hier um die Trios-Titles gehen wird. Ja, ging im nächsten Match auch um den Titel. Da hatten wir nämlich Kyle Fletcher, den aktuellen TNT-Champion, gegen Mark Briscoe, sozusagen den ewigen Titel- und Erfolgsjäger.
Ja, und es war ein sehr langes Match, was ich nicht gedacht habe.
War eins der längsten Matches auf der Card, ja.
Ja, und wir hatten vor dem Match, also in der Preview hatten wir halt gesagt, hey, von der Ansetzung her ist es nicht das spektakulärste, aber es wird halt ein richtig, richtig gutes Match, wo wir sehr sicher waren, Kyle Fletcher muss das Ding halt gewinnen, ist logisch. Mark Briscoe liefert halt zurzeit ab, ist halt gut vom Level her gepusht worden. Und ich gebe zu, sie haben mich gekriegt. Und das ist halt ein Riesenkompliment. Sie haben mich wirklich gekriegt, die Anfangsphase wieder, aber ich bin halt manchmal so, wenn ich müde bin ich mal ein bisschen grumpy. Anfangsphase war ein bisschen holprig für mich persönlich reinzukommen, weil das war sehr klassisch. Das war halt nichts, wo ich sag, herausragend. Aber dann haben sie halt angefangen, Drama reinzubauen, immer schneller zu werden oder mehr Tempo, mehr Peaks einzubauen. Und die beiden sind so gut. Ich bin ehrlich, hättest du jetzt gesagt, ey, du musst Geld wetten, was ich nicht mache, du musst Geld wetten, auf wen setzt du bei dieser Karte? Ich hätte gesagt, ja, Sieg, Kyle Fletcher ist logisch, das Ding ist durch, brauchen wir nicht drüber reden. Sie haben es trotzdem geschafft, dass ich zweimal kurz dachte, die wären doch nicht wirklich. Das ist das größte Kompliment schlechthin. Und wenn du dann noch bedenkst, dass Mark Briscoe so die letzten 10 Minuten gefühlt ohne Gürtel gekämpft hat und die Hose die ganze Zeit gerutscht ist, stimmt, ist das noch krasser, weil
Don Kellis hat das sogar ja auch im Kommentar erwähnt, er hat nochmal wirklich darauf hingewiesen, dass er, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spot ist er wirklich der Gürtel gerissen vom Impact. Und ja, Mark Briscoe hat sozusagen hier ohne oder mit kaputten Gürtel noch die Hose irgendwie.
Ja, und die ist auch dauernd gerutscht. Und überleg mal, was das für eine Gefahr auch sein kann, wenn du halt zum Beispiel schnell in die Seile hin und zurück und dann auf einmal rutscht die Hose runter. Das kann echt, echt böse enden. Und wenn du halt so ein Match und vor allen Dingen so unfassbar krank gute letzten 10 Minuten, wie sich das anhört, unfassbar kranke 10 Minuten ablieferst mit einer Hose, die ganze Zeit rutscht. Wow, also wenn jemand fragen möchte, wie gut bist du, dann zeigt das Match. Also ich fand das unfassbar gut. Also Kyle Fletcher kann ja auch keine schlechten Matches anscheinend. Aber die beiden, die haben auch eine Chemie gehabt. Uiuiuiuiui.
Ja, absolut. Wobei ich hätte mir, also ich habe es nicht so abwegig gefunden, dass vielleicht auch Mark Briscoe hier gewinnen hätte können. Weil gerade nach der Performance von Kyle Fletcher gegen Adam Page beim letzten Pay-Per-View habe ich mir gedacht, also die Frage ist, ob der wirklich diesen TNT-Titel noch braucht, weil mit dem bist du halt schon ein bisschen so in der Midcard verankert. Das heißt, wenn man sozusagen den hier wirklich zünden will, hätte ich mir gedacht, wird er vielleicht den Titel hier verlieren, weil wirklich brauchen tut er ihn nicht. Und für Mark Briscoe hätte sich's eigentlich gelohnt.
Mein Prediction ist halt, man versucht ihn ein bisschen als, oder man stellt ihn ja momentan da als derjenige, der zwar sehr arrogant ist, aber auch jede Herausforderung annehmen will, um sich zu beweisen. Also er nimmt diesen Titel quasi, um sich anderen gegenüber und der Liga gegenüber zu beweisen. Und deswegen machen die quasi wie eine Art Orange Cassidy früher, die halt einfach Match nach Match nach Match nach Match hat und halt gegen alle möglichen kämpft und eigentlich immer kämpft und dafür abliefert. Aber so ist quasi allen Beweis, dass er halt viel mehr ist, als sie denken. Und das kann halt gerne noch ein halbes Jahr lang gehen oder dreiviertel Jahr lang, meinetwegen, ist mir egal. Aber soll halt schon lange gehen und dann erst der Switch rüber auf, okay, gib den Titel ab, jetzt geht's für mich nach oben. Weil ich finde, so dafür ist der Titel für mich auch ein bisschen da. Der TNT Championship ist für mich so wie bei der WWE damals der Intercontinental Championship, den du halt den Jungs gegeben hast, die halt kurz davor waren, im Main Event Riege zu kommen, aber sich dadurch etablieren können. Und so nutzt man das auch bei ihm.
Ja, also ich bin jetzt kein Gegner davon, dass der den Titel hat. Ich denke mal, wenn der dann wirklich langfristig im Main Event ist, ist es halt der falsche Titel. Aber auf dem Weg dorthin macht es durchaus Sinn. Ja, was haben wir gehabt? Wir hatten dann den J-Driller von Mark Briscoe, wo wir jetzt den, das haben wir auch schon öfter gesehen, wo Kyle Fletcher hier gerade noch mal einen Finger aufs Seil bekommt. Hat dann auch nochmal den Referee geschubst, dann gab's auch noch einen Low Blow von Kyle Fletcher, also sozusagen dem sind schon alle Mittel recht hier zu gewinnen. Dann den Brainbuster im Ring, da konnte Mark Briscoe nochmal auskicken. Dann gab's, ja, Running Knee, einen sehr brutalen, ja, so Lawn Dart, also wirklich mit dem Kopf voran in die Turnbuckles geschossen. Und dann hier den Avalanche Brainbuster vom Top Rope und damit auch die Titelverteidigung für Kyle Fletcher, Don Callis und auch der Klon haben dann noch ein bisschen gefeiert. Conglomeration ist dann rausgekommen, auch hat hier nochmal, ja, nach Mark Briscoe gesehen, gab's aber keine direkte Konfrontation mehr nach dem Match.
Ja. Nee, also damit war ich auch sehr zufrieden. Und jetzt kommt die Überleitung, wo wir uns jetzt wahrscheinlich in die Haare kriegen. Ganz im Gegenteil zum nächsten Match, weil da war ich sehr unzufrieden, die Crowd anscheinend auch, weil das so laut die Crowd war, bei allen anderen Matches und unfassbar gut dabei. So leise war sie hier und wie auf der Couch auch.
Ja, also wir hatten hier Chris Deadlander gegen Timeless, Tony Storm um den AEW Women's Title. Und auch hier, ja, war ja auch eine Vorgeschichte. Also Deadlander hat ja relativ überraschend hier zuletzt Tony Storm im Four-Way beim letzten Pay-Per-View gepinnt und wollte hier eben beweisen, dass sie Tony Storm auch in einem Singles-Match besiegen kann. Und den Aufbau dorthin in den letzten Wochen, den fand ich eigentlich gut gemacht. Also auch so ein bisschen, ja, beide außerhalb der Trampelpfade, sage ich mal. Also bei Tony Storm, die bewegt sich immer ein bisschen abseits von dem, was wir jetzt als normal empfinden würden. Aber Chris Deadlander ist da ganz gut drauf eingestiegen. Das Match selber, ich fand es nicht schlecht, aber es war, ja, nicht das Match oder nicht die Art von Match, die man von beiden eigentlich auch schon mit anderen gesehen hat.
Ja, ich finde ja eh, dass man mit Statlander einen riesigen Fehler begangen hat. Du kannst ihr den Titel geben, aber nicht auf die Art und Weise, weil du hast halt, ich wiederhole eigentlich nur kurz, was ich in der Preview gesagt habe, weil ich finde, das ist ein sehr entscheidender Punkt auch für die Crowd oder für die Zukunft. Eigentlich machst du es so im Wrestling oder solltest es so machen, dass du einen Charakter formst, den overbringst, dann Titel. Wenn du es allerdings so machst, Titel, dann versuchen, jemand overzubringen und dann noch versuchen, danach einen Charakter zu machen, ist es schwierig. Und das halt Chris Deadlander, die halt so viele Turns in den letzten Wochen, Monaten gehabt hat und die eigentlich keinerlei Profil dadurch hat oder generell kein Profil gerade hat, die im Ring super ist, ohne jeden Zweifel, aber die ist auch null over gewesen, als sie den Titel gewonnen hat. Und dann ausgerechnet gegen Tony Storm, die halt die Titelträgerin schlechthin war.
Wobei, da kann ich vielleicht kurz einhaken, weil das war auch eine Frage, also Chris Deadlander war dann auch nachher im Media Scrum und ist auch dazu befragt worden, also sozusagen zu ihrem Charakter, zu ihrer Neuerfindung und hat gesagt, also zum Thema Neuerfindung, sie ist sozusagen noch mitten in dem Prozess, hat auch gesagt, also sie findet das halt furchtbar, wenn teilweise ja auch Wrestler online, auf Social Media und so weiter attackiert werden, von wegen so, ja, was ist denn das jetzt für ein Charakter und der Charakter ist ja noch gar nicht fertig. Also sie hat ihm gesagt,
Was heißt denn attackiert? Also ich persönlich, natürlich, ich bin ein, darf das glaube ich sagen, Klugscheißer. Ich sitze einfach nur vor der Kamera, bin todmüde und kann alles kritisieren, was ich möchte. Das ist, und ich kann eh alles besser. Also jetzt übertragen.
Gut, du kritisierst ja nicht Chris Statlander persönlich auf
Twitter. Genau, aber also, es ist ja kein Attackieren.
Ich glaube, es geht wirklich so um Leute, die jetzt hier, also sozusagen, die jetzt wirklich hier Leute angehen auf Social Media, dass ja sowieso eine Kloake ist, wie wir wissen.
Ja, das ja, aber ich finde, gerade diese Frage finde ich im Wrestling absolut berechtigt und mit die wichtigste. So von wegen, ja, was ist denn das für ein Charakter? Einfach eine simple Frage. Wofür steht dein Charakter? Und du kannst es nicht sagen mit dem Haupttitel. Boah, da würde ich auch Chris Statlander schützen, aber das darfst halt einfach als Company dann der Person den Titel nicht geben. Du hast nämlich jetzt gleich ein Problem. Aber das wird jetzt gleich ein Rage hier bei mir. Du hast nämlich jetzt ein riesiges Problem. Du hast den größten Titel der Company bei einer Frau, die super im Ring ist, die auch eigentlich alles kann. Die kann auch reden, die hat Ausstrahlung, bla bla bla. Und die hat halt keinen Charakter. Und die hat dadurch keinerlei Ausstrahlung. Du hast dann halt andere Wrestlerinnen, zeitgleich, mit Titeln, die da drunter sind oder die keinen Titel haben, die alle über ihr strahlen. Das kann nicht sein. Das ist nicht richtig.
Ich glaube aber auch, dass mir speziell, also ich bin schon grundsätzlich bei dir, normalerweise sollte ich meine Wrestler vorher gut aufbauen und dann sozusagen am Ende dieser Entwicklung kriegen die den Titel.
Es macht ihr ja auch das Leben schwer.
Ja, ich glaube, man macht es hier tatsächlich anders. Ich glaube, man versucht hier wirklich ihr mit dem Titel dieses Profil zu geben, dass sie halt aktuell nicht hat. Jetzt hat sie so ein bisschen, es ist halt schwierig. Es waren dieses Hin- und Her-Geturne mit Willow oder auch mit Stokely Hathaway, der dann da und dann doch nicht mehr da war, weil da irgendwie was nicht gepasst hat. Dann hat man hier die Geschichte gehört.
Mit Willa Yuta noch.
Mit Willa Yuta gehört sie irgendwie zu den Death Riders oder nicht. Jetzt hat man hier mal sozusagen als Zwischenspiel, ich glaube einfach nur mal, um das abzuschließen, also das kann man glaube ich auch sagen, also Chris Statlander hat hier verteidigt, hat hier tatsächlich zum ersten Mal Toni Storm in einem Singles-Match gepinnt, auch clean mit dem Saturday Night Fever. Und ja, ich glaube, da, wo wir jetzt hinwollen, also wie gesagt, Match wrestlerisch, ich fand's gut, aber ja, wie gesagt, nicht das beste Frauenmatch bei AEW heuer. Ich glaube, wo man hin will, und man muss jetzt, glaube ich, ein bisschen das, was auch danach gekommen ist, da gleich mit reinnehmen, weil im Prinzip hat
das war auch maximal unangenehm.
Die nächste Geschichte erzählen, und weil du auch gesagt hast, du hast hier den größten Frauentitel jetzt bei einer Frau. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob der AEW Women's Title, also bei Toni Storm, sag ich mal, war es zumindest auf einer ebenbürtigen Ebene.
Nein, also bei Toni Storm war es der Haupttitel. Also da brauchen wir nicht
aber wir,
diskutieren. Das ist ja mein Problem. Toni Storm hat diesen Titel richtig Wertigkeit gegeben.
Ja, klar.
Und dann kommt dieser Cut auf einmal.
Genau, also im Prinzip, was hier passiert ist nach dem Match, also Statlander gewinnt. Es gibt noch eine Umarmung auch mit Toni Storm. Toni Storm zieht dann sozusagen hier aber auch enttäuscht davon. Und als hier Chris Statlander noch im Ring ist und eigentlich ihren großen Sieg jetzt auch über Toni Storm feiern will, beginnt hier die Musik von Mercedes Moné, weil die hat ja auch bei Dynamite schon angekündigt. Sie wird hier ihren Titel in Mexiko bei CMLL verteidigen, hat sie auch gemacht gegen Persephone am Freitag. Und sie wird dann hier eine Open Challenge aussprechen. Sie will hier noch einen Titel haben. Also sie challenged hier sozusagen explizit einen Champion. Jetzt kam die hier raus und ich dachte im ersten Moment schon, okay, was wird das jetzt? Also wird das jetzt hier die Challenge nach dem Match und holt sich die jetzt sozusagen hier auch den Women's Title? Hat man hier dann nicht gemacht. Sie hat quasi ein bisschen auch Statlander abgefertigt, hat gesagt, ja komm hier, also gratuliere, toll, aber raus aus meinem Ring.
Und sie geht dann auch noch.
Also sie ist
das jetzt ist hier so nicht wieder, unfassbar sie ist jetzt hier nicht
prügelte Hund davon gelaufen, aber sie hat halt schon irgendwie offenbar gesagt, ja, also ich habe ein Match hinter mir, ich tue mir das jetzt nicht an, ist tatsächlich hier gegangen.
Ja, aber noch nicht mal ein Face-Off, dann ich muss mal kurz durchatmen. Ah, Wusa, Ohrläppchen reiben und so. Ich krieg halt so einen Hals, weil du hast halt ein Match vorher gehabt. Ich spring mal ganz kurz zurück nochmal zum Match selber. Also Chris Statlander gegen Toni Storm. Wo Chris Statlander unfassbar dominant und überlegen dargestellt wurde. Viel zu stark. Viel, viel, viel zu stark für Toni Storm. Die haben ja auch die Kommentatoren irgendwann gesagt, von wegen, ey, Toni Storm war noch nie so unterlegen, wo ich einfach dachte, mein Gott, Leute, übertreibt das nicht, weil das funktioniert nicht. Und die Crowd wurde auch immer leiser. Weil das war eben nicht dieses hin und her, hin und her, hin und her und knapp und auf Augenhöhe, sondern einfach Statlander wurde in diesem Match als zwei Level über Toni Storm dargestellt. Und das kannst du halt nicht machen. Das war teilweise echt, die Moves selber waren cool, es gab aber keinerlei Flow. Und das war nicht gut. So, dann hast du Statlander als so unfassbar überlegen dargestellt. Dann kommt Monet raus und sagt, verlass meinen Ring. Und sie geht, das Einzige, was sie macht, ist von wegen, ich guck hier, ich hab dich im Blick. Und dann denkst du, ja, noch nicht mal ein Face-Off von wegen so, weil ich bin die Titelträgerin. Was erlaubst du dir? Gar nichts, sondern geht einfach direkt raus.
Gut, dass
und auch das im Nachgang, Moment, das im Nachgang, dann später nach dem Match, passt dann auch dazu, weil dann hast du genau den Mist, der mich persönlich, rein subjektiv, kann auch sein, dass 99% das super cool finden. Du hast eine Person ohne Charakter in einem Match, wo sie super dominant dargestellt wird. Danach hat sie zwei Segmente, wo sie aber nichts in Sachen Charakter macht. Einfach nichts. Sie ist einfach da, geht einmal, ich hab dich im Blick. Danach, das Ding, ja, ich bin stark, hab dich im Blick. Und denkst so, gib mir doch zumindest, wenn du schon dreimal sie präsentierst an diesem Abend, irgendwie einen Charakter. Außer ich bin stark, war da nix. Und das funktioniert nicht, das ist mir zu billig.
Ja, also es ist, ich sag mal, das ist auf jeden Fall ausbaufähig mit dieser Story. Ja, jedenfalls Mercedes, jetzt ist Statlander sozusagen hier mal abgegangen. Wer kommt raus? Weil sie will natürlich hier ein Title-for-Title-Match. Es ist Mina Shirakawa, die ja, wie wir alle wissen oder auch nicht, ehrlich gesagt, wahrscheinlich die meisten wissen es nicht, die ist nämlich Ring of Honor TV Women's Champion, aber Achtung, nur Interims TV Women's Champion, also hat sozusagen der übergangsmäßig den Titel bis, ich weiß es jetzt auswendig gerade nicht, ich meine nicht Persephone,
irgendjemand. Frag mich nicht, ich gucke kein Ring of Honor.
Ja, ich gucke auch nicht alles von Ring of Honor. Die Titelträgerin ist jedenfalls verletzt, allerdings nicht so lange, um den Titel zu vakantieren. Und deswegen hat hier Mina Shirakawa vor einiger Zeit den Interims Women's TV Title. Also wenn es einen unnötigen Titel gibt bei Ring of Honor, ist es tatsächlich der Women's TV Title. Aber sei es drum. Lange Rede, kurzer Sinn. Mercedes Moné gewinnt das Match, holt sich hier sozusagen Titel Nummer 11. Hat er gerade in Dänemark einen Titel gewonnen von Alice Inc. bei Bodyslam, wird sich jetzt wohl, ich glaube, heute ist sie in Kanada, wird sich einen Titel, also das vielleicht auch ein schöner, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, dass jemand innerhalb von 3 Tagen in Mexiko, in den USA und in Kanada um 3 verschiedene Titel angetreten ist, falls man noch irgendwie einen Trivia-Rekord für Mercedes Moné braucht, da holt sie sich wahrscheinlich dann Titel Nummer 12. Ja, Match ging 16 Minuten, also eigentlich länger sogar als das Match davor.
Und es war viel besser.
Ja.
Also, ich bin mal ganz ehrlich, da hast du genau eigentlich eher das gehabt, was du halt so erwartest. Anfang machst du slow, ein bisschen hin und her, machst du Character Work vor allen Dingen. Und das haben sie halt im Ring auch gemacht. Minas Charakter verstehst du, Monets Charakter verstehst du. Die kämpfen auf Augenhöhe und Mina zeigt halt immer mehr von so, ey, warte mal, ich hab mehr drauf, als du denkst, nur weil ich halt ein bisschen tanze und so. Dann wird das halt ein richtiger Schlagabtausch, der halt immer flüssiger und fluffiger wird quasi und immer spannender.
Also
und immer knapper und die haben es geschafft, die haben es zum allerersten Mal geschafft und deswegen auch wieder gut abziehen. Ich habe mitgefiebert auf der Couch. Dass Sarah sogar sagen musste, hey, atme mal durch, weil ich hatte richtig Angst irgendwann, dass Moné den Titel verliert. Die haben die Geschichte in diesem Match so gut erzählt und es wurde immer knapper und immer knapper. Und ich dachte, oh nein, jetzt erzählen sie die Geschichte, dass das Bein lidiert wird, immer mehr und immer mehr. Und das könnte ja eine Erklärung sein, dass sie verliert. Und ich habe ein Ende, ich hing da wirklich so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Also wortwörtlich, ich habe wirklich so gesprochen. Ich war komplett in diesem Match drin, Sarah auch. Wir fanden das richtig stark, spannend und die Endphase hat uns halt fertig gemacht.
Ja, also es gab sogar einen Kickout aus dem Moneymaker und es war auch wieder so ein bisschen Mercedes Moné, also muss dann tief in die Trickkiste greifen. Es gibt jetzt nicht den super dominanten Sieg, sondern im Endeffekt war es ein Backslide, wo sie dann auch noch ihr Bein auf dem untersten Seil hatte. Aber hat sich sozusagen hier den Sieg noch ein bisschen erschlichen. Ja, und danach, Konfetti, Fire, kam dann hier Statlander doch nochmal raus. Mercedes Moné will sie angreifen, sie blockt den Punch, es gibt einen Samoan Drop und Mercedes Moné wird irgendwie, ja, des Ringes verwiesen. Und jetzt ist natürlich hier die große Frage, wie geht's weiter? Kriegen wir hier irgendwie dann noch Title for Title oder das Singles-Title-Match mit Statlander und Mercedes Moné? Ist dann Statlander diejenige, die hier irgendwie Moné besiegt, das sie hat ja auch selbst noch gesagt beim Scrum, Statlander, also auch, als wir gefragt haben, wie geht's jetzt für sie weiter, sie hat gesagt, also Title for Title ihr ist alles recht, auch wenn es jetzt nicht um beide Titel geht, steht sie sozusagen für den Kampf bereit und hat aber auch wieder Marina Shafir ins Spiel gebracht zum Beispiel. Also auch mit den Death Riders, die Geschichte ist noch nicht auserzählt.
Doch.
Und ja, das ist halt jetzt die Frage. Also
du kannst ja nicht eine Wrestlerin auch noch ins Titelgeschehen werfen, die halt absolut da nichts zu suchen hat.
Das ist halt jetzt der nächste Punkt. Also ich glaube, die größte Frage ist weniger, wird man hier, oder eigentlich anders, ne? Die große Frage ist eigentlich, wird man hier Chris Deadlander wirklich auf das Niveau bringen, wo man sie gerne haben will und was braucht sozusagen dafür?
Dass ich glaube, man unterschätzt komplett dieses mit der Crowd klicken. Also du hast es halt bei diesem Match halt einfach bei ihr gemerkt, wie leise es war. Und dass halt die Emotionen, also sie wurde auch angefeuert beim Hin und Her und so. Aber sie löst halt keine Emotionen aus, wie zum Beispiel eine Toni Storm, wie eine Monet oder auch wie eine Mina.
Ja, beziehungsweise also ich glaube von den beiden, wenn wir jetzt immer die Fehde und das Tag-Team und das nicht mehr Tag-Team erwähnt haben, also die deutlich bessere Crowd-Connection hat natürlich eine Willow Nightingale. Das muss man
ja halt auch total sagen. Und ich verstehe es halt immer noch nicht. Also ich glaube, man macht halt oder man tut halt Statlander keinen Gefallen jetzt mit auch der Ansatz, wenn du jetzt wirklich machst, dass sie gegen Monet kämpft, kannst du eigentlich fast nur verlieren. Das Match wird wahrscheinlich richtig stark, wobei das habe ich bei Toni Storm auch erwartet. Aber ich gehe mal davon aus, das wird ein richtig richtig gutes Match. Aber egal wie du es bookst, es ist eigentlich schädlich, weil Statlander, wenn du sie gewinnen lässt, dann hat die halt Toni Storm und Mercedes Monet komplett auseinandergenommen. Das kannst du eigentlich nicht machen, weil dann kriege ich eher diese Roman Reigns Antipathie, wo ich einfach denke, so, ja, drückt es mir so sehr ins Gesicht, dann will ich nämlich gar nicht mehr, weil ich weiß noch nicht mal, wofür die steht. Oder du lässt sie verlieren, dann passt zu Monet, aber dann hast du halt Toni Storm umsonst geopfert, weil das waren Opfern. Boah, ich finde es schwierig, wenn es echt in die Richtung geht, Monet gegen Statlander, da gibt's halt nicht viele Gewinner.
Ja, das wird halt die Frage sein, also da bin ich auch sehr gespannt, wie man das irgendwie auflösen wird. Ja, was man aufgelöst hat, was nächste Match, auch da waren jede Menge Titelgürtel zumindest präsent. Wir hatten nämlich hier das Tag Team Titelmatch Brodido gegen Kazuchika Okada und Konosuke Takeshita. Okada ja der aktuelle, ja, Doppel International und Continental Champion und Takeshita natürlich seit vergangener Woche der IWGP Champion, also hat sich den Titel hier von Zack Sabre Jr. geholt. Und ja, da haben wir auch gesehen bei Dynamite, bei dieser Geburtstagsfeier von Don Callis, also Okada ist dann nicht wirklich glücklich damit, dass sozusagen hier jemand seinen alten Titel, den er auch mit groß gemacht hat, beziehungsweise auch den Vorgängertitel gewonnen hat mit seinem, ja, Frenemy Takeshita. Und die beiden sind ja dann auch im Laufe des Matches tatsächlich aneinander geraten.
Hier morgen das Gegenteil von dem, was ich kritisiert habe. Hier waren jetzt 4 Leute im Ring, wo ich bei allen 4 Leuten in dieser Konstellation sagen kann, wofür stehen die Charaktere. Was sind das jetzt für welche? Ich weiß halt, Okada ist halt der arrogante Typ, der halt nicht möchte, dass der junge aufstrebende Wrestler ihn quasi beerbt oder ersetzt oder einholt. Takeshita ist aber genau dieser Typ, der halt jetzt in die Fußstapfen nicht nur tritt, sondern der nimmt richtig Fahrt auf und der ist sportlich, wird er immer wichtiger und ist schon auf demselben Level und könnte halt noch größer werden. Auf der anderen Seite hast du halt bei Bodido Brody King, nee, andersrum, erstmal Bandido, der so viel Herz hat und so viele spektakuläre Sachen macht, aber der halt diese Schulterverletzung hat und der halt mit sich zu beißen hat. Bodido ist halt eher derjenige, der halt so den Laden so zusammenhält und nochmal so der Supporter ist, der Positivdenker. Für ihn, hey, der, doch, du schaffst das. Der halt in diesem kleineren, was der die ganze Zeit auch glaubt. Und die beiden funktionieren das Team unfassbar gut. So, das ist die Voraussetzung für dieses Match. Und dann haben die einfach alle abgeliefert. Ich habe bei Okada immer viel gemeckert in letzter Zeit. Nein, eigentlich seit er bei AEW ist. Bei den Pay-Per-View-Matches habe ich oft halt nicht so viel Spaß gehabt. Diese Konstellation, diese 4 Wrestler, das war Zucker. Das war in jeder Hinsicht einfach nur richtig, richtig gutes Wrestling mit super Timing. Egal bei welchem Wrestler, da gab es halt Momente, weiß ich, Okadas Dropkick in der Luft und Co. Alle Wrestler hatten ein fantastisches Timing. Alle Wrestler hatten ihre Spots im Match. Alle Wrestler hatten halt ihre Momente, wo sie halt scheinen konnten oder wo sie mal ein bisschen rauskamen. Es gab Storytelling währenddessen. Das Ding ist einfach nur rund. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Einfach nur, das ist rundes Ding, fantastisches Teil und hat einfach nur Spaß gemacht. Und die Zeit, die hätten auch noch 10 Minuten länger Western können, das wäre halt egal gewesen. Also das hat einfach nur Spaß gemacht.
Also war tatsächlich hier das längste Match auf der Card, ging über 27 Minuten. Und ja, also ich schließe mich an, das war halt Wrestling und vor allem Tag Team Wrestling vom Feinsten. Wir haben halt alles gehabt. Wir haben natürlich hier Okada, Brody King, die Sub-Storyline war ja irgendwie, wird er irgendwann jetzt mal den Macarena tanzen mit Bandido. Dann hätte er sich wirklich nochmal dazu durchgerungen. Dann hat ihn Okada hier entsprechend attackiert. Und dann gab's natürlich dann noch den Mittelfinger. Und irgendwann gab's auch den Mittelfinger gegen Takeshita, wo Takeshita auch irgendwie so, also allein mit der Körpersprache so was mir, also du zeigst jetzt gerade mir wirklich den Mittelfinger, das meinst du wirklich mich? Dann wären die halt aneinander geraten, dann ist hier Bandido sozusagen nochmal zurückgekommen und auch Don Callis am Kommentar. Also du siehst natürlich, sie zeichnen es ja wirklich für den letzten Fan in der letzten Reihe auf den billigsten Plätzen sehr schön.
Ja, das machen die echt gut.
Don Callis, also irgendwann ist Okada hier außerhalb des Rings. Don Callis geht zu ihm hin, fragt also quasi, ist alles in Ordnung? Währenddessen, ja, Takeshita wird halt nicht gefragt, ob alles okay ist. Der muss hier gerade im Ring einstecken. Wird dann natürlich davon angesprochen im Kommentar und sagt dann, ja, Takeshita, das ist ja der IWGP Champion. Also, um den muss ich mir keine Sorgen machen. Ist ja alles okay. Und im Endeffekt, also zum Richtung Finish gehend, es soll einen Rainmaker geben gegen Bandido, der duckt sich aber weg und es gibt hier einen Rainmaker gegen Takeshita.
Mit einer anderen Mimik als sonst bei dieser Art Storytelling.
Genau, also auch so ein bisschen mit so, wo er sich gedacht hat, also möglicherweise treffe ich den anderen, aber ist mir eigentlich auch egal. Also egal, wen ich treffe, es wird der Richtige sein.
Ja, vor allem dieses, also was mir hat gefiel, dieser Moment so, okay, er hat ihn getroffen und nicht dieses, oh Mist, was habe ich da gemacht, oder war nicht geplant. Nicht mal der Ansatz von Story, sondern einfach nur so, oh, ich habe gerade realisiert, wen ich getroffen habe, dann so, geil, jetzt grinse ich.
Ja.
Und der hat sich dann darüber gefreut. Das hat sich einfach wirklich darüber gefreut hat, war super gemacht. Weil das passt halt zu diesem Charakter. Nichts anderes hätte gepasst. Und dieses Grinsen erzählt schon eine ganze Geschichte.
Absolut, genau. Also es gab dann noch einen Sit-Out-Dive-Driver von Brody King. Dann ist er sozusagen nochmal aus dem Ring mit einem Dive rausgesprungen, hat hier draußen sich noch um Takeshita gekümmert, dass der nicht nochmal reinkommt. Und dann gibt's wirklich einen einarmigen
20-Übel-Ex
von Bandido gegen Okada, der hier tatsächlich auch Okada pinnt, was auch Implikationen hat. Also wir bekommen mit Dynamite ein Singles-Match zwischen den beiden. Und ja, also ich sag mal, die Explosion von Takeshita und Okada, die steht eigentlich fest. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir die beiden irgendwie als World Title Match im Tokyo Dome? Also ist sozusagen hier Tony Khan ein netter Geschäftspartner und schenkt sozusagen eins seiner größten Matches hier seinem japanischen Hauptpartner für dessen größte Show als Main Event.
Ich habe da schon Olaf in der Preview hat das auch gesagt. Das so, ja, vielleicht machen wir das ja so und ich kann dagegen grätschen aus rein wirtschaftlichen Gründen. Du erzählst die Geschichte die ganze Zeit bei AEW. Du wirst ja auch da weiter erzählen. Also das Match musst du da machen. Du kannst das zweite Match in Japan machen, aber das erste Match muss bei AEW sein.
Das kann aber tatsächlich sein. Also wir haben ja hier, wir haben noch Full Gear, wir haben noch World's End. Also es gibt ja durchaus, wir haben ja noch über 2 Monate Zeit. Und du könntest das tatsächlich hier machen, dass du sozusagen, vielleicht machst du auch irgendwie eine Trilogie draus. Aber du machst halt
genau,
eins der Matches bei
New Japan. Das erste muss hier.
Ich glaube, das wird auch passieren. Also die werden sich jetzt, wenn es nicht schon vorher passiert, dann glaube ich, wird es aller spätestens bei Full Gear passieren, wenn wir nicht bei Full Gear schon irgendwie das erste Match bekommen oder vielleicht wird es auch irgendwie ein Tag Team Match oder Okada ist ja hier auch im Stable, würde sich natürlich auch in irgendeiner Form anbieten vielleicht, dass er sich dann wieder doch mit Kenny Omega zusammentut, der hat ja, da gibt es einerseits die DDT-Connection, Ibushi ist jetzt außer Gefecht, also vielleicht wird es irgendwie auch dann Omega und Takeshita gegen Okada und irgendjemanden aus der Don Callis Family. Also da hast du natürlich alle Möglichkeiten, das wirklich auch langfristig zu erzählen, die Geschichte.
Ja, definitiv. Bei Takeshita noch eine Sache, die man herausheben muss, wie unfassbar unmenschlich stark dieser Mann ist. Also es gibt ja diesen einen Move bei ihm halt immer, wo der dann den Gegner quasi, der da liegt, im Suplex nimmt, dann langsam hochhebt, dann über sich drüber ballert. Und dass er das bei Brody King geschafft hat, ne?
Boah.
Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also das war schon, huiuiuiui. Und Nummer 2, wie unglaublich gut Bandido als Team funktionieren. Also, wenn du das von außen siehst, das sind ja 2 Singles-Wrestler, die haben eigentlich nichts gemeinsam. Aber das funktioniert als Team so gut. Ich mochte auch am Ende, dass halt Bodido eigentlich zuerst den Move durchsetzen will, aber nicht kann, weil er halt Schulter verletzt. Und Brody King am Ende so fing, ey, komm, ich glaub an dich, nicht aufgeben, kämpfen, dann so, alles klar, dann mach ich's halt mit einem Arm. Das ist so sympathisch. Es ist zwar Standard, aber es ist so sympathisch und das Team funktioniert so gut. Und ich finde auch, die haben super Team-Moves, wo die wirklich eben genau mit dieser Unterschiedlichkeit von den beiden Stilen arbeiten. Wir haben da richtig gute Champions, mit denen ich niemals gerechnet hätte vor ein paar Monaten oder niemals gewusst hätte, dass ich sie sehen will. Aber ich will die sehen. Ich finde die richtig gut.
Ja, die sind auch ein richtig gutes Tag Team. Ich warte jetzt nur auf den ersten Trump-Fanboy-Idioten auf Twitter, der mir jetzt irgendwie erzählt, also Brody King als jemand, der gegen ICE ist und jetzt unterstützt er auch noch einen mexikanischen Banditen und Verbrecher. Also die Blödheit, die kommt ganz sicher. Aber ich finde die als Team auch absolut, ja, sehr, sehr gut. Also dafür, dass das eigentlich so ja nie geplant war, das sind die halt wirklich ein fantastisches Tag-Team geworden und ja, bleiben hoffentlich auch noch lange so ein Tag-Team. Ja, ja, wer Überleitung, wer auch ein Tag-Team ziemlich sicher werden wird. Also wir haben Backstage-Segment, Renee Paquette findet hier Toni Storm vor, die irgendwie am Boden sitzt und ins Leere starrt. Keine Antwort gibt irgendwie auf ihre Frage, was jetzt irgendwie hier da sie als nächstes vorhat nach ihrem Verlust gegen Chris Deadlander. Und dann kommt hier, ja, Mina Shirakawa zu ihr, die ja auch gerade verloren hat und sagt halt, ja, also Toni Storm sagt, glaube ich, dann, wir haben alles verloren und Mina Shirakawa sagt, nein, nicht alles, wir haben noch einander.
Also wir haben doch
diese beiden werden wir sicherlich auch in irgendeiner Form im Tag Team Titel Turnier sehen, kann ich mir vorstellen.
Ja, es werden auch die Sieger sein. Also eigentlich musst du es machen, wenn du Toni Storm
als... wahrscheinlich Sinn machen, ja.
Es ist ein bisschen doof, wenn es halt so sein würde, meiner Meinung nach, weil da würdest du Toni Storm halt irgendwo parken. Aber andererseits kannst du halt dieser Division, wenn es denn eine Division geben wird, ein bisschen stärken. Ich bin weiterhin nicht ein Fan davon, dass wir Women's Tag Team Belts kriegen. Aber komm, gibt's keine
Überleitung, also wir machen das nächste Mal. Lieber Women's Tag Team Titel bei AEW als einen Women's TV Title bei Ring of Honor.
Nee, ich will einfach bei AEW, wir haben zu viele Titel. Und jetzt, weil ich finde, gerade bei der Women's Division, auch wenn ich halt bei diesem Pay-Per-View, leider Gottes, weil ausgerechnet bei den Frauenmatches halt öfters gemeckert habe, die ist richtig gut geworden. Und die ist jetzt endlich auf ein Level, was heißt endlich? Also die ist halt mittlerweile auf ein Level, wo ich einfach denke so, buh, das ist stark. Und ich finde, mit den beiden Titeln, die man hat, ist es eigentlich genau ideal. Du hast halt von der Menge her der Wrestlerinnen ja auch nur Summe X, die in Frage kommen für ein Titelmatch. Dadurch, dass du halt nicht so viele Titel hast, kannst du halt auch mal Stories erzählen, die abseits sind von meinen Motivationen ist, ey, gib mal den Titel, möchte deinen Titel haben. Sondern dann kannst du halt mal wirklich normale Storylines erzählen, was wiederum wichtig ist, weil so schaffst du Charaktere. Und ich habe halt echt Angst, dass wir dadurch halt einfach dann wieder weiterhin so Mixed-Teams haben, die schnell zusammengewürfelt werden und dann Motivation ist, ey, wir wollen deinen Titel, ja, okay. Ich will Charaktere haben, weil dafür ist die Division zu stark.
Ja, aber ich glaube gerade mit Toni und Mina Shirakawa, also du kannst ja auch diese Charaktere haben, die dann vor allem voneinander leben. Und ich glaube,
ja, aber die haben schon einen Charakter. Mir geht's um die anderen Wrestler.
Ja, aber das hat, aber auch wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel eine, also weil wir es vorhin angesprochen haben, eine Harley Cameron und eine Willow Nightingale, die harmonieren ja auch sehr gut miteinander. Und wenn die jetzt aber sozusagen hier die Motivation haben, dass sie auch wirklich als Tag-Team zusammen sein wollen, kannst du mit denen natürlich mehr Geschichten erzählen. Also ich sehe es. Ich weiß, was du meinst, mit wir kriegen
weil du nimmst, wenig. Du musst ja bedenken, du nimmst dadurch ja die Wrestlerinnen aus den Singles-Fokus raus. Natürlich kannst du machen, hey, wir machen das alles gemischt. Dann wertest du aber den Tag-Team-Belt wieder ab. Also musst du es halt, wenn, schon trennen, dass die Tag-Team sind, jetzt nicht auch noch um einen Einzeltitel kämpfen. Aber dann hast du zum Beispiel eine Willow, die wäre erstmal raus aus dem Einzeltitel geschehen, wo aber ich genau die eigentlich sehen möchte.
Das muss aber nicht unbedingt sein, weil wenn die gerade nicht um den Women's Tag Team Titel kämpft, dann kann die ja sehr wohl auch um den Singles Titel.
Genau, aber dann ist es wieder nicht meins. Dann ist es wieder dieses, ach, jetzt, wenn es um den Titel geht, dann machen wir kurz wieder zusammen. Und, aber ansonsten sind wir einzeln unterwegs.
Also ich sehe es tatsächlich bei AEW weniger dramatisch, weil wir dort ja schon als Grundgerüst sehr oft so Teams oder Stables haben. Und also ähnlich wie es auch in Japan ist und dass du jetzt sagst, zwei Leute aus dem Stable tun sich jetzt mal zusammen und versuchen, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen,
ja, irgendwo sagt man mehr als, Titel zu gewinnen. Bei den Frauen sagt man mehr als zwei Stables. Bei den Frauen.
wir haben die Conglomeration, wir haben das...
Ja, aber da sind ja keine zwei Frauen.
Naja, Harley und Willow sind da drin zum Beispiel. Dann hast du die Triangle of Madness Geschichte.
Okay, jetzt die nächsten. Das ist nämlich das Problem, was ich habe.
Naja, du hast tatsächlich, also du hast ja Tony und Mina Shirakawa schon als Vorgeschichte auch. Genau. Das ist jetzt kein Stable, aber die sind etabliert.
Aber das meine ich halt einfach. Division ist nicht so aufgebaut dafür.
Naja, du hast schon dann wieder so Leute auch wie eine Queen Aminata und eine Jamie Hayter, die jetzt nicht in dem Stable sind, aber wo es auch schon historisch eine Affiliation gibt. Also du kriegst das irgendwie leichter hin, auch aus bestehenden Storylines sowas zu bauen, als wenn du sagst, du würfelst jetzt irgendwie komplett
Leute
durcheinander, die gar nichts miteinander
tun. Aber das ist halt das Problem, was ich halt habe. Da bin ich im Meckerkopf. Wie gesagt, es können alle anders sehen. Ich kann das auch verstehen. Aber da bin ich halt der Meckerkopf, der halt denkt so, ey, wenn du schon einen Team-Titel hast, dann sollen da auch fixe Teams sein. Fixe Teams. Ich mag ja auch kein Team, die halt so aus Einzelwrestlern bestehen, wo du sagst, wie jetzt ja, gerade Takeshita, ist für mich kein Team. Und das möchte ich halt bei den Frauen.
Aber Protido eben schon. Und Protido haben wir gerade gesagt, die waren ja ursprünglich auch einfach nur mal zufällig zusammengewürfelt.
Ja, aber die sind als Team jetzt fix. Ja, ist auch nicht so, dass einer von denen jetzt gerade im Haupttitel geschehen, mit Mischler Einzeltitel geschehen, von AEW, sondern Bodido. Bei Ring of Honor, aber das
ja,
war's auch.
Ja, aber Bandido ist ja. Hat ja auch einen Singles-Title. Und der ist, es ist ja natürlich, ich sehe jetzt mal AEW und Ring of Honor als ein Universum, ähnlich wie vielleicht WWE und NXT. Und Bandido ist zum Beispiel schon jemand, der regelmäßig in Singles-Matches antritt und regelmäßig in Tag-Team-Matches. Also das kannst du bei den Frauen schon auch bringen, denke ich.
Ja, wir haben aber kein einziges, richtig, so, es ist einfach, mir fehlt das. So, also, da gibt's keinen Young Bucks in weiblich und dann noch eine FDA und so. Die haben auch mal Einzel-Matches, aber das gibt es
ja,
nicht. Jet Speed auch nicht. Also einfach, da sind dann einfach, wir würfeln zusammen, wo wir gerade brauchen, weil wir haben eigentlich zu wenig. Weil wenn du die Division durchgehst und durchzählst und dann einfach nur alle streichst, die nicht titelfähig sind, weil
das stimmt
sind,
aber
sind
das,
genug da, aber dann wird es halt eng.
Letzter Satz dazu, dass wir nicht, sonst wird es hier das AEW Women's Titel Special. Letzter Satz dazu, das ist halt für mich auch ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil du hast eigentlich, ich sage jetzt mal, außerhalb von Japan bei reinen Frauen-Promotions, hast du ja auch sonst historisch nicht wirklich Frauen-Tag-Teams, weil es einfach bisher auch nicht wirklich, also du hast das bei der WWE jetzt vereinzelt, wobei auch gerade bei der WWE werden sehr, sehr oft einfach nur Singles-Wrestler zusammengemischt. Also
das wird bei AEW genauso sein.
Ja, aber auch deshalb, weil es historisch eigentlich gar keine Notwendigkeit für fixe Frauen-Tag-Teams gab. Also so jemanden wie die Young Bucks oder FTA, die hat man ja in erster Linie, sind ja die Tag-Teams geworden, weil natürlich, die wollten irgendwo Tag-Team-Titel gewinnen und als Tag-Teams antreten. Für die Frauen gab es halt sozusagen diesen Auslöser nicht mit, wir möchten jetzt, also wenn ich es jetzt mal
aus der
realistischen Brille bin.
Führe den Satz zu Ende, dann weißt du genau, was mein Problem ist.
Ja, aber genau dort müssen wir jetzt hin, weil warum hat bisher irgendeine Frau bei AEW oder außerhalb jetzt von der WWE, wo es diese Titel gibt oder außerhalb von Japan, in der Storyline sagen müssen, ich möchte jetzt hier mit einer fixen Partnerin antreten, weil ich möchte explizit eine als Frauen-Tag-Team-Wrestlerin bekannt sein. Weil die erste Instanz ist wahrscheinlich, ich habe ja nicht mal den Titel, um den ich antreten könnte. Also wenn ich jetzt hier, wenn mein Ziel ist, ich möchte das beste Frauen-Tag-Team im Wrestling bei AEW sein, dann muss ich ja zumindest den Titel haben, den ich nachjagen kann. Ansonsten kann ich mir die goldene Ananas irgendwo auf die Gier sticken und sagen, ich bin jetzt die Beste oder wir sind jetzt die Besten. Und ich glaube, da muss man halt hin. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man macht hier Frauen-Tag-Team-Titel, muss man sich in dem Jahr anschauen. Wenn wir in dem Jahr immer noch so sind und sagen, wir haben hier ausschließlich zusammengewürfelte Teams, vielleicht haben wir in dem Jahr aber fünf Frauen-Tag-Teams, die fix zusammen sind.
Wird nicht passieren. Aber wir haben dann zumindest 25% des weiblichen Rosters durchgehend in den Titel geschehen.
Ja.
Das ist halt, ich bin einfach keiner Fan davon, wenn alle um Titel kämpfen.
Na, stimmt schon.
Komm, lass mal weiter. Apropos Titel. Sorry für den Monolog, aber irgendwie für den Rage ist, wie gesagt, wenig geschlafen.
Ja, apropos Titel. Man hat schon ein bisschen denken können, dass sie vielleicht nicht mit einem Titelmatch enden. Wir haben hier tatsächlich das World Title Match Adam Page gegen Samoa Joe bekommen. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass das nicht im Main Event war, es sei denn, der Main Event war explizit ein Lights-Out-Match. Das war dieser Main Event hier ja aber nicht. Hätten wir eigentlich noch machen können. Ja, wir haben hier jedenfalls in der Semi-Main-Event-Position das Vorteil-Match bekommen.
Ja, und in der Konstellation, wo man sagte, okay, es passt halt zum Charakter Hangman Adam Page, der halt als Champion dargestellt wird, der allen eine Chance gibt, wenn die halt zeigen, dass sie es verdient haben oder wenn die halt einen Grund dafür haben. Und hier war halt der Grund eher, dass Adam Page halt mal klarstellen will von, hey, so ist die Rangordnung, ich bin zu Recht Champion, ich vertrete zu Recht diese Company und danach wirst du es hoffentlich anerkennen mit Handshake. Und ich bin ehrlich, das Match war eigentlich genau das, was ich erwartet habe, ist es geworden. Es war eher langsamer. Joe war halt dieses Monster, was halt sehr, sehr harte Aktion hat, der aber vor allen Dingen halt auch clever ist. Der halt zum Beispiel erkennt, wenn Adam Page für einen Moonsault auf die Ringecke hochklettert, dass er dann da weggeht aus der Region und Co. Also der halt sehr schlau agiert. Und das hat für mich gepasst. Also vom Match her, ich muss es vorab sagen, ich fand es halt vollkommen okay. Ich fand es jetzt halt nur nicht brutal gut, aber das habe ich auch nicht erwartet. Also ich habe irgendwie genau das erwartet, dass es am Ende Drama gab. Adam Page ist irgendwann verbal ausgerastet mit einem Mutter, lalalalalala, was Samoa Joe nochmal angestachelt hat. Die Endphase hat mir auch gefallen, dass du halt Joe quasi geschützt hast und Adam Page muss halt eine Buckshot Lariat nach der anderen raushauen, um das überhaupt zu schaffen. Das war ein rundes Ding an sich. Ich habe aber wichtig, das ist aber kein Match, über das man, glaube ich, in einem Jahr nochmal reden wird. Ich glaube, entscheidender ist eher, was danach war, oder wie findest du das?
Ja, also ich fand es sehr bezeichnend und sehr schön, dass ein Adam Page als Champion mit unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedliche Matches machen kann, weil zuletzt was ging's denn? Ich glaube, 40-Minuten-Match gegen Kyle Fletcher, das war halt wirklich so, ich mache jetzt hier aus Kyle Fletcher einen Superstar und wir machen das so quasi wie ein großes World-Title-Match bei New Japan. Und jetzt, wie du sagst, also das war eher so ein bisschen Oldschool, das war mehr so ein Hoss-Fight, also das war vom Stil her mehr so wie ein Samoa Joe-Titelmatch vor 20 Jahren bei Ring of Honor. Und ich finde es sehr schön, dass ich sozusagen hier einen Adam Page auch auf den jeweiligen Gegner so gut einstellen kann, dass er sagt, ich mache mit diesem Gegner für dessen Stil das bestmögliche Titelmatch, das wir rausholen können. Und das war halt wirklich ein, ja, wir hauen uns auf die Fresse. Es gibt jetzt nicht irgendwie die, also auch wenn ich jetzt hier meine Mitschrift mit den Moves anschaue, die ist tatsächlich, ja, halb so lang wie jetzt zum Beispiel beim Young Bucks Match. Also das war jetzt nicht so Move, das war halt wirklich, es gibt mehr die Psychologie, es gibt mehr hier so, wir bearbeiten den Körperteil, es gibt den Coquina-Klatsch, aus dem ich irgendwie mich befreien kann und am Ende gab's ein Tie-Dye und dann war es halt so, okay, ich muss das Monster jetzt irgendwie fertig machen, da wird nicht der eine Move reichen. Und dann gab's halt wirklich so den Finisher-Spam. Buckshot, Buckshot, Buckshot. Beim ersten, ja, kommt er ins Wanken. Beim zweiten, ja, merkst du schon, die Knie sind jetzt wirklich weich. Und beim dritten war es dann vorbei. Also das war echt so, jetzt haben wir das Monster mit, ja, wie der Name schon sagt, eigentlich sehr schön. Also da musste er sozusagen dreimal abdrücken in seiner Schrotflinte, bis er hier das wilde Tier tatsächlich zum Erliegen gebracht hat, den tollwütigen Bären oder was auch immer Samoa Joe dann hier ist in dieser Analogie.
Ja, und ich finde, es passt ja auch zum Charakter. So, Adam Page war ja auch derjenige, der quasi eher diese Emotionen reingebracht hat. Der ja auch am Ende halt dieses mit Mutter bla 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 gesagt hat. Das finde ich sehr gut, weil das passt zu diesem Charakter. Weil er ist halt ein emotionaler Champ und der mit Herz kämpft. Und er hat genau das halt auch dann gemacht nach dem Match, was er halt angesagt hatte, vorher in der Promo, dass er nach dem Match zu Joe hingehen wird und die Hand reichen und dann hofft er halt einfach, dass Joe ihm den Respekt zollt und einfach erkennt, dass Page halt zu Recht ein Champ ist.
Ja, hat er ja auch gemacht, kurz.
Aber nicht alleine. Ich muss dazu sagen, dieses Segment, also die Ops kommen halt raus, das haben die fantastisch gemacht. Das haben sie, die haben alle im Publikum bei den Klöten gehabt, muss man einfach mal sagen. Weil es war so, es gibt ein Handshake und dann alle so happy und dann Joe wird gefeiert, weil die Ops kommen raus und dann so, ey, guck mal hier, Joe ist niedergeschlagen. Und die ganze Crowd, die ganze Halle, alle Joe, Joe, Joe. Und happy feel und es ist halt so ein Abschluss, der, wie du ihn halt schon tausendmal gesehen hast und alles passte. Und dann kam diese Clothesline aus dem Nichts. Und Ich bin ehrlich, ich habe gedacht...
Und auch die Ops, also die wussten, die haben da ganz genau sich, weil sind ja auch die Opportunisten, die wussten natürlich vorher ganz genau, okay, wenn Joe hier gewinnt, dann gewinnt Joe. Und wenn Joe hier verliert, dann wissen wir aber auch, was unsere Rolle ist. Also wir sind da nicht irgendwie schockiert, wir halten nicht irgendwie Joe zurück, sondern okay, danach, wenn der Hangman hier gewinnt, dann gibt's einfach für den Hangman auf die Fresse, und zwar von uns allen.
Genau, das ist halt, ich fand das halt super. Auch dieses, alle wussten genau, welche Rolle sie spielen. Alle drei haben dieses erst Positive gefeiert, dargestellt und dann das Hinterrücks, ja, das Brutale. Also die Story geht ja auf jeden Fall weiter und Shibata allerdings als Ziel stelle ich mir schwierig vor. Dafür mag ich den zu sehr.
Ja, aber Shibata ist halt der Wrestler, die Wrestling-Maschine. Der macht halt das, was halt notwendig ist. Der leistet sich hier keine Moral. Der zieht einfach durch.
Ja, also bei der Preview hatte mir die Frage, gibt es einen Heel-Turn von Joe? Ich hatte gesagt, ich brauche es nicht zwingend, weil so viele Jahre hat er nicht mehr zum Wrestling, hat er auch selber gesagt. Und ich finde, der hat eine Rolle gefunden, die gut zu ihm gepasst hat. Er war halt weder das Super-Babyface, noch war der halt irgendwie Bösewicht, aber der konnte sich trotzdem alles erlauben. Und jetzt hast du halt wieder den Heel-Joe. Und jetzt hast du das Heel-Stable und jetzt hast du Joe, der halt richtig auf Konfrontationskurs nochmal geht. Und ich glaube... Das wird nochmal sehr emotional für Adam Page. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Die Umsetzung war halt wirklich bärenstark. Ich habe es nicht kommen sehen am Ende. Ich habe gedacht, wenn es den Turn gibt, dann so bei der Umarmung direkt am Anfang oder bei Handshake. Aber dadurch, dass halt immer weiter rausgezögert haben, immer weiter, habe ich halt irgendwann gedacht, okay, kommt nicht. Das passt so. Und ja, runde Sache, Adam Page war auch verletzt. Musste geholfen werden, dass er aus dem Ring kommt. Und ja, hochdramatisch alles.
Ja, wir hatten dann nochmal, jetzt haben wir schon vorhin sehr ausführlich gesprochen über Mercedes Moné und Chris Deadline, wir hatten dann nochmal ein Segment mit ihr Backstage, wo sie, und auch das, also wir haben sozusagen schon das erste Match für Full Gear, und sie hat hier tatsächlich Deadline da um ein Titelmatch, um ein World Title Match herausgefordert bei Full Gear. Das werden wir dort bekommen. Und wir haben auch schon, auch das freut mich persönlich sehr, wir haben halt schon, haben wir vorhin gesagt, für wirklich Ankündigungen für Dynamite bekommen beim Pay-Per-View. Weil sehr häufig ist es ja wirklich so, dass wir ein Pay-Per-View haben und die erste Dynamite-Ausgabe danach ist dann irgendwie so, ja, da nimmt man irgendwie das Momentum nicht mit. Da fangen wir wieder bei Null an, hat natürlich auch damit zu tun, dass Tony Khan oft nicht weiß, wer ist eigentlich nach dem Pay-Per-View fit genug, dass am Mittwoch schon wieder irgendwie im Ring stehen kann. Und jetzt wissen wir aber, wir bekommen am Mittwoch, also wir kriegen jetzt hier die Ops gegen das Hurt Syndicate um die Trios-Title, wir kriegen Okada, der den Unified-Title gegen Bandido verteidigt, und wir bekommen die Brackets für das Women's Tag Team Turnier. Das heißt, ich habe hier als Zuschauer vom Pay-Per-View tatsächlich also zwei Storylines, die sich direkt aus Matches ergeben, und ich habe tatsächlich einen Grund einzuschalten, und ich finde, das ist ein Trend, den ja mir gut gefällt.
Ja, kann man gerne weitermachen. Vor allen Dingen, weil es halt auch die Szenarien sind, wo du wissen willst, wie geht's weiter. Also beim Okada denkst du halt von wegen, okay, was macht Takeshita? Gibt's da wieder Aufeinandertreffen? Bei den Ops kannst du auch sagen, von wegen, ey, vielleicht kommen Adam Page und kostet denen den Titel als Rache. Man weiß es ja nicht. Und das ist halt genau das, was ich halt haben möchte als Fan. Ich möchte halt aus dem Pay-Per-View eigentlich rausgehen und dann sagen, ey, ich möchte wissen, wie XYZ weitergeht.
Genau, also meine Geschichten, also ich will jetzt nicht irgendwie so wie die WCW in den 90ern das gemacht hat, ich will jetzt hier nicht den Cliffhanger, wo ich sag, wofür habe ich gerade irgendwie 40, 50 Dollar für ein Pay-Per-View bezahlt, wenn sie mir eh nichts geben. Also ich habe schon meine Storyline-Abschlüsse, aber ich habe schon meinen Hook für wie geht's weiter. Und genau so soll's ja auch laufen eigentlich bei so einer Wrestling-Geschichte.
Und apropos Storyline-Abschluss, kommen wir zum Main-Event. Jetzt bin ich mal richtig gespannt.
Ja, wir haben das I Quit Match Jon Moxley gegen Darby Allin. Ja, haben wir im Vorhinein, ich glaube, ihr habt es ausführlich besprochen, Olaf hat sich dazu ausführlich geäußert.
Beide hatten richtig, richtig Bock. Also, wer nicht reingehört hat, wir hatten richtig Bock auf dieses Match. Ich hatte Sorge, ich wollte nicht, dass es so ist, dass Darby Allin eigentlich nur einsteckt. Und wir haben vor allen Dingen spekuliert, und das sagt eigentlich schon viel aus, darüber, was für ein Finish wird es geben, weil beide werden niemals einfach I Quit sagen, also muss es was Heftiges sein.
Das hat ja Moxley auch bei Dynamite gesagt, da gab es ja dieses Segment, wo sie hier sozusagen mit der Glaswand dazwischen wie im Gefängnis saßen, und da hat Moxley ja, ich glaube beim Observer Radio haben sie es irgendwie sehr schön zusammengefasst, das war quasi fast, als hätten sie irgendwie das Match besprochen, also quasi so Backstage, was machen wir hier, weil Moxley hat gesagt, also ich werde nicht aufgeben, du wirst nicht aufgeben. Das heißt, was machen wir jetzt? Da sind wir eigentlich in einer Pattsituation. Wie werden wir die Geschichte irgendwie auflösen?
Genau, und Olfs Tipp war Feuer. Ich habe gesagt, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass vielleicht Marina Shafir irgendwas angetan werden soll und Moxley dadurch klein beigibt oder irgendwas mit Anketten oder sonst was. Kam am Ende ganz anders. Ich glaube, vorab müssen wir erstmal sagen, dass dieses Match zu bewerten unfassbar schwer ist, weil es ist, glaube ich, auch für viele Menschen unfassbar schwer anzugucken. Und deswegen...
Ja, wobei, also vielleicht, ich hake da gleich mal ein, ich glaube, ich weiß nämlich, was du sagen willst. Also wir hatten da sehr viele Dinge, die wir sonst, also wir haben ja schon sehr viele so Texas Death Matches, I Quit Matches, Last Man Standing Matches gesehen bei AEW, die vor allem in erster Linie sehr brutal und sehr blutig waren. Und bisschen überraschend vielleicht, wirklich blutig im Sinne von Blut überströmt, Crimson Mask und so, war es hier ja nicht. Und ich habe das auch irgendwie nicht am Schirm gehabt. Ich habe das am Tag vorher oder am selben Tag, glaube ich, noch gelesen. St. Louis, die in dem Bundesstaat gibt es noch eine Commission, also sozusagen eine staatliche Sportkommission, die auch noch Wrestling reguliert. Das gibt's in den wenigsten Bundesstaaten. Das hat sich eigentlich großteils aufgehört. Und da gibt's aber auch bestimmte Regeln, was du auf deinen Cards machen darfst. Und ich glaube, die verbieten dir tatsächlich sowas wie Blading. Also die sagen keine Blutmatches. Und ich glaube, auch deswegen hat man sich ein bisschen überlegt, wie kann man sozusagen hier um dieses Blood and Guts Gore-Ding hinweg und hat sich ein paar neue Gemeinheiten einfallen lassen, sage ich mal.
Ja, nur man muss trotzdem sagen, also selbst wenn das mit Blut gewesen wäre, es gibt halt genug Menschen, die halt auf diesen Gewaltgrad bei Wrestling-Matches nicht so gut reagieren. Und das kann ich komplett verstehen. Deswegen erstmal hier der Verständnispunkt. Das ist Wiederholung. Rein subjektiv, ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, das ist kein Wrestling, sondern das ist halt einfach mir zu viel Gewaltdarstellung oder ist es halt nur Gewaltdarstellung oder ist das geht mir zu weit, weil ich muss ehrlich sagen, ich stehe halt auf Gewalt bei Wrestling gerne mal. Ich mag diese Art von Matches eigentlich sehr gerne. Wie machen wir das jetzt, dass wir das hin und her besprechen?
Ich würde vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Also ich bin jetzt auch nicht so der große Deathmatch-Fan. Ich habe mir auch nie so die, was gab's denn da alles? Also die WXW ganz früher und Tournament of Death bei CCW und so. Also gibt's ja wirklich ganz, ganz wilde Geschichten auch in Japan. Ich habe das zwar alles gesehen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sag, da bin ich ein absoluter Junkie dafür. Aber vor allem, was wir bei AEW in den letzten Jahren gesehen haben, so Deathmatch-Wrestling ist halt auch eine eigene Kunstform. Und wenn du das wirklich gut magst, und ich sag mal, Darby Allin und Jon Moxley, die gehören da sicherlich zu den Besten dieses Faches, die dir das halt schon so präsentieren können, dass du halt sagst, auch wenn ich die Gewalt vielleicht abtörnend finde, aber so wie es durchgeführt und gemacht ist und ich sag mal die Kreativität, die dahinter steckt und auch diese Selbstaufgabe, was man mit seinem eigenen Körper alles anstellt oder anstellen lässt, das kann ich dann schon auch respektieren in so einem Match wie hier.
Also respektieren kann ich auch vieles, tue ich auch immer. Es ist Riesenhochachtung, was man da macht. Ich muss allerdings sagen, dass ich das allererste Mal in meinem Leben hatte, dass ich sage, das ging zu weit. Da waren
jetzt bin ich gespannt, wobei.
Ja, es waren halt 10 dabei, wo ich halt bei Sarah auch gesehen hat, sie wollte auch nicht mehr hingucken. Also sie wollte nicht mehr gucken. Und ich hatte bei dem Match das allererste Mal, dass ich dachte, ey Leute, mach das nicht. Ich will das nicht sehen. Und das war halt das mit dem Wasser.
Ah, das, okay.
Das ist mit Gürtel und Co. Wir können ja einfach springen. Mit Gürtel war halt Waffe Nummer 1, die am meisten eingesetzt wurde.
Genau, am meisten eingesetzt wurde. Wo ich das erste Mal so ein bisschen weggeschaut habe und gedacht, bitte mach das nicht, war die Geschichte mit den Spießen, weil die Spieße, die kennen wir ja. Also das haben wir, genau. Das haben wir teilweise bei Jon Moxley schon gesehen, der die dann halt Kopf stecken hatte. Nur jetzt hier haben sie sich ein bisschen was Neues einfallen lassen, nicht in den Kopf,
unter den Fingernagel.
Sondern unter den Fingernagel. Und
das ist mit das Ekligste, was wir machen. Das ist so höllisch weh. Ich hatte mal auf der Arbeit mir mit so einem Industrietacker einen Tacker unter den Fingernagel gehauen. Das tut bestialisch weh. Ich will nicht wissen, wie das weh tat da. Das ist allerdings ja auch der Unterschied. Ist
eine etablierte Foltermethode, dieses Nadeln, ja, und den Fingernägel ziehen. Also das ist ja tatsächlich, übrigens auch so wie, da springen wir sozusagen in unserem Aquarium-Spot, Waterboarding. Also das sind ja hier, die haben sich ja eigentlich hier an etablierten Foltermethoden auch ein bisschen bedient, die beiden.
Genau, oder mein Problem ist eigentlich nur dabei, zum Beispiel diesen Spot mit den Grillspieß. Das ist dann halt so ein Ekel, so, denkst, oh, tu das nicht, oh, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist dieses Gesicht verziehen. Das mit dem Wasser. Olaf hatte das bei der Tüte damals. Bei der Tüte fand ich es nicht so doll, so wild, weil, mein Gott, das hatte der dann schnell wieder ab. Und das, du hattest eh gesehen, dass da drunter, das haben sie schon gut abgesichert. Und das war halt ein sehr kurz Moment. Das mit dem Wasser. Mir hat sich der Magen umgedreht. Und ich habe das noch
vielleicht ganz kurz für die, die es nicht gesehen haben. Es gab irgendwann einen Spot, also die Death Riders sind dann irgendwann rausgekommen, haben sozusagen hier Moxley auch unterstützt. Und dann hatten die hier, die Announcer haben gesagt, so, haben die hier ein Aquarium mit. Also die hatten hier wirklich so ein rechteckiges, offen obernes Glasgefäß im Ring und haben dann hier ja zwei oder drei so große Flaschen. Ich dachte zuerst, ich habe dann extra nochmal zurückgespult und sie haben dann, ich glaube, Tony Schiavone hat dann gesagt, so, es schaut aus, als wäre das hier Wasser. Weil ich dachte im ersten Moment, das war nämlich jetzt nicht so, wie wir es kennen, diese 10 Liter Wasserflaschen vom Wasserkühler oder so.
Das wäre auch zu wenig gewesen.
Ja, die es in den USA ja auch so im Supermarkt und so zu kaufen gibt. Sondern ich dachte zuerst so, mischen die jetzt irgendwie? Ich dachte zuerst, ist das irgendwie so Chlorbleiche, so brauche ich jetzt irgendwie ein Chemiestudium, damit ich hier rest. Ich dachte wirklich, die mischen hier irgendwie Säure oder irgend sowas zusammen, weil es auch so, es waren nämlich unterschiedliche Behälter mit unterschiedlichen Farben. Darum dachte ich so, wollen wir jetzt hier irgendwie sagen, der wird jetzt hier in Salzsäure eingetunkt oder so. Aber es war dann unter Anführungszeichen nur Wasser. Also sie haben hier sozusagen ein Gefäß mit Wasser gefüllt und haben dann hier tatsächlich Darby Allin, ja, mit dem Kopf unter Wasser gedrückt, um ihn halt zur Aufgabe zu bringen, wobei ich weiß nicht, wie der dann hätte aufgeben sollen, weil wenn der da in dem Ding ertrinkt, kann er auch nicht mehr aufgeben.
Ich glaube, das ist also nochmal ein anderer Punkt.
Die Logik ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, wir haben hier tatsächlich den, ich weiß nicht, ob es der erste, zumindest zum ersten Mal auf großer Bühne, den ersten Waterboarding-Spot im Wrestling gehabt.
Ja, und es war generell so das Match. Ich fand das Match nicht gut. Ich stehe total auf, wie gesagt, auf Gewalt bei so extremen Matches. Ich fand es aber aus mehrerlei Hinsicht echt nicht gut. Und zwar, weil es halt so, bei Darby Allin hast du leider oft, dass die Matches halt dazu tendieren, dass er halt einsteckt, er bleibt liegen, steckt noch mehr ein, macht irgendwann seine Moves und dann steckt wieder ein. Und hier wollte und verlangte ich und musste ich unbedingt eigentlich was anderes haben. Ich musste haben, dass Darby Allin nicht nur einsteckt, sondern dass es wirklich beide treiben sich ans absolute Limit ist.
Bin ich bei dir. Ich hätte mir auch gedacht, dass er Moxley öfter mal, weil wir hatten das ja, also ich fand den Callback zum Beispiel schön, weil Moxley hatte damals seinen Titel gegen den Hangman verloren, als ihm der, ja, was, ich weiß gar nicht mehr, was war, ich glaube, die Kette um den Hals gelegt hat und ihn übers Top Rope, also den quasi wirklich, wie es der Name sagt, Hangman, er hat ihn quasi versucht zu erhängen und Moxley hat getappt. Und bei Darby war ja sozusagen sein Prop war ja hier die Flagge, die AEW-Fahne, die er am Gipfel des Mount Everest mit dabei hatte und dort auch gehisst hat. Und er hat ja auch im Vorfeld gesagt, ich werde dich hier mit dieser Fahne auschoken. Und hat ihn dann tatsächlich, das war relativ früh im Match irgendwann oder im ersten Drittel, hat ihm hier diese Fahne um den Hals gelegt und hat auch genau diesen Spot gemacht vom Hangman. Und Moxley konnte sich dabei irgendwie befreien, ist ihm dann, glaube ich, mit dem Daumen ins Auge gefahren. Und ich dachte eigentlich, also einerseits, wie gesagt, dass er hier Moxley mehr auch in Bedrängnis bringen wird. Und, wenn wir gleich über das Finish sprechen werden dann auch, ich dachte eigentlich, also, weil was Moxley ja immer tut, ist, Moxley sagt ja im Prinzip, was er machen wird und dann macht er das. Also wenn du dir die Moxley-Promos anhörst. Und ich dachte, also für mich ist eigentlich ganz essentiell, um diese Fehde jetzt auch zu beenden, der muss den hier eigentlich mit der Fahne auschoken. Ist dann aber so nicht passiert. Obwohl es für mich eine Möglichkeit gegeben hätte, das mit einzubauen.
Ja, es dann ist es halt. Und ich fand auch zum Beispiel bis zu dem Punkt war das auch noch so dahingehend cool, dass ich dabei war, weil das so ein bisschen hin und her war. Klar, Darby Allin kassiert mehr, aber es war nicht so, okay, gefühlt Darby Allin 10 Minuten kriegt nur auf die Fresse und macht dann eine Aktion, sondern es war eher so ein, sagen wir, 60-40 ungefähr. Also weißt du, dass du das Gefühl hattest, okay, das ist so, jeder hat seine Mittel, beide sind unterschiedlich, aber beide sind Fighter und das ist wirklich so ein, ey, wir stacheln uns gegenseitig mal an, noch weiter zu gehen. Das habe ich erwartet. Wo das dann damit Würgen kam, beziehungsweise mit diesem fast Hängen, zu dem Zeitpunkt war noch alles okay für mich. Allerdings wurde es halt bei dem Gürtel ist eh immer fies, aber Gürtel passte auch für mich anfangs dazu, dass ab dem Punkt ist das Match für mich komplett gekippt. Und zwar, weil diese Gürtelphase, wie sie das anhört, die Gürtelphase, die ging viel zu lang. Und die ging leider irgendwann dahingehend, dass halt natürlich Darby Allin so ein Verrückter ist. Du zeigst als Storytelling, das ist einer, der nicht aufgibt. Glaub mir, der wird niemals aufgeben. Den musst du eigentlich eher umbringen davor. Sich dann noch hinstellt und den Rücken hält. Das ist okay. Aber dann wurden halt die Schläge auch immer mehr und immer mehr. Und die wurden auch unkontrollierter. Und das halt war irgendwann, dass ich dachte, boah, das ist jetzt so.
Ja, das war halt auch.
Eine reine Gewaltdarstellung.
Es war halt auch, ich meine, zum Glück sind wir jetzt weg von diesen Chairshots gegen den Kopf, aber ich habe kürzlich erst, es gab ja in Wien so eine Wrestling-Film-Retrospektive und da habe ich jetzt vor ein paar Wochen am Eröffnungsabend tatsächlich seit vielen, vielen Jahren mal wieder die Doku Beyond the Mat gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, klar, das schon
ziemlich gesehen. Da gibt es sozusagen hier auch ein anderes I Quit Match, nämlich Mick Foley gegen The Rock beim Royal Rumble damals.
Oh, ja.
Wo es ja auch hier sozusagen, da gab es ja diese, ich weiß es nicht, 14 oder 16 Stuhlschläge
viel gegen zu viele. Den
Kopf. Genau, also damals halt noch in der wirklich dummen Zeit. Und so ein bisschen, also weniger gefährlich, aber doch hat es mich auch daran erinnert, so dieses, und jetzt gibt's ja nochmal mit dem Gürtel und nochmal mit dem Gürtel und nochmal mit dem Gürtel.
Es wird ja auch immer unkontrollierter. Das war mein Problem dabei, dass du halt die ersten Schläge, so siehst du so, okay, komplett gerade auf dem Rücken, weißt du, ist okay. Und irgendwann, natürlich ist das Storytelling, beide haben sich darauf geeinigt, beide vertrauen einander, aber die Schläge wurden halt immer unkontrollierter, immer wilder, was zum Storytelling passt. Aber für mich als Zuschauer, als Fan, war da halt dieser Punkt von, ey, das ist kontrolliert, wir passen aufeinander auf, hin zu, ihr habt die Kontrolle nicht mehr ganz genau über das, genau, was ihr da macht.
Und deswegen hat es mich auch an Beyond the Mat erinnert, weil da war es ja auch so, irgendwann gab es dann nur noch diese Stuhlschläge, ohne dass irgendjemand oder ohne dass die Rockets gerade darüber nachgedacht hätte, ist der jetzt noch halbwegs sicher, sondern ich knall dem jetzt einfach, in dem Fall ging es halt zum Glück nicht auf den Kopf, sondern Anführungszeichen nur auf den Rücken.
Ja, aber nicht nur, also ging er wirklich auf die Seite, er hat sich auch gewunden, er hat quasi überall das abbekommen. Du hast irgendwo bei der Crowd auch genau dasselbe, also exakt derselbe Moment bei uns auf der Couch, wie bei der Crowd, gemerkt, dass da auch was kippt. Weil dann kam diese Chance von wegen so, Leute, das ist ja halt, das ist zu hart, das ist zu heftig, das ist pervers. Gab es auch wirklich diesen Chance, das ist pervers. Das ist versuchter Mord. Also es hat sich durchs Match gezogen. Ab dem Moment wurde es halt einfach zu heftig. Und
dann, genau, und dann gab es ja noch, dann hat sich Darby Allin irgendwann so Feuerzeugbenzin geholt, hat da mal alle damit angespritzt, also auch dann die Death Riders, die rausgekommen sind. Dann gab es den
Parrot. Das war auch nicht lustig dann, als Claudio den genommen hat, ne? Also wir haben nur gedacht, bitte nicht.
Genau, das gab's dann, also das war noch später, dann gab es noch ein Paradigm-Shift durch einen sozusagen aufgestellten Stuhl. Ein Bulldog-Joke und dann hat Claudio den hier ja zu einem Press-Slam hochgenommen. Zuerst dachte ich, geht's Richtung Rampe raus. Ich glaube, da stand noch ein Tisch.
Genau, da standen zwei Tische bereit. Und
dann hat er ihn aber sozusagen mit ihm, also auch Claudio ist natürlich unmenschlich stark, ist dann mit ihm durch den Ring marschiert und hat ihn dann nach draußen auf den Announce-Table geworfen.
Er hat super getroffen, muss man sagen. Also Respekt.
Er hat super getroffen.
Wenn es einer kann, dann Claudio. Das ist unfassbar das stimmt, gut. Aber es war halt, also auch bei diesen auf dem Tisch, da hattest du halt auch schon die Chance halt gehört, dass er pervers ist, weil das Problem ist, irgendwann ist dieses Match gekippt weg vom Match und es war halt nur noch dieses, wie heißt
es
das?
War halt
Torture-Porn?
Naja, ja, also Darby Allin war halt dann irgendwann nur noch der Crash-Test-Dummy. Weil dann hat ihn sozusagen hier am Bein, ja, wieder einmal um den Ring herumgezogen. Und dann gab's also für die Tische, die da noch bereit standen, nochmal einen Paradigm-Shift vom Apron durch diese Tische durch.
Kommentatoren haben es leider Gottes in dem Moment, als Darby Allin da rumgezogen wurde. Für uns persönlich, ich kann das verstehen, warum man das macht, aber für uns persönlich hat das halt dadurch dieses flaue Gefühl im Magen noch mehr gemacht. Wenn du halt den Kommentator hörst, wenn so, als er auf den Kommentatorentisch gelandet ist, der ist tot. Der bewegt sich nicht mehr.
Ja.
Und dann hast du, während der gezogen wurde, und natürlich hat er sich nicht bewegt, weil er muss das ja verkaufen.
Ja, aber
Hörst du dann nur, der ist tot. Und ich denke einfach nur so, hör auf, das zu sagen.
Was mich da nämlich tatsächlich gewundert hat, normalerweise geht ja der Referee hin und macht den kurzen Check, ob der wirklich in Ordnung ist. Das war hier, und ich dachte zuerst, das ist ein Referee, und dann sage ich, nein, das ist Peck. Und ja, der hat ihn ja, glaube ich, auch nur am Bein gezogen.
Genau, der hat ihn am Bein gezogen, und der Kommentator
ist okay, weil wenn du den jetzt mit einer Rücken- oder Nackenverletzung so rumziehst, machst du es nicht besser. Aber
es war einfach, in dem Moment, wie gesagt, ich hab so viele Lights-Out-Matches abgefeiert und Brutalitätsgrad und Co. Ich wollte das nicht mehr sehen, weil das war für mich kein Match mehr.
Ja, es war halt, ich habe es auch in der Zusammenfassung geschrieben, das war halt weniger Gewalt, es war halt wirklich schon mehr Bösartigkeit. Und dann hatten wir ja den, also als nächstes kam ja dann schon noch der Spot mit dem Aquarium über dem, also sozusagen das ging hier unter Wasser tauchen.
Warte mal kurz, kann ich noch eine Sache einwerfen, die mich unfassbar bei diesem Match gestört hat? Also du hast halt ein I-Quit-Match. Was ich hasse bei I-Quit-Matches ist, wenn ein Referee alle 2 Sekunden fragt, gibst du auf und das Mikrofon dran hält. Ne? Super nervig. Was für mich aber ein I-Quit-Match noch mehr kaputt macht, ist, wenn diese Frage nicht mit Mikrofon gestellt wird.
Das stimmt, ja, das war, und die, ich weiß auch gar nicht, ob die wahnsinnig oft gestellt wurde.
Genau, du hast nie mitbekommen, und das kannst du eigentlich nicht machen, du hast nie mitbekommen, wurde das gerade gefragt, und was hat er genau geantwortet? Weil du kannst ja eigentlich genau damit die Story ja auch erzählen. Ja, halt das Mikrofon hin, er atmet schwer und sagt dann einfach nur von wegen so, you.
Ja, also genau.
Alles klar,
das,
danke.
Das kann ja Teil, genau, bin ich bei dir, das kann Teil der Geschichte sein, sozusagen auch dieses defiant, nein, ich gebe nicht auf.
Genau, und ich weiß halt nicht, warum man es gemacht hat, weil das Problem ist halt, du hattest diese unfassbare Gewalt, aber eigentlich hättest du ja jedes Mal, nachdem halt diese unfassbare Gewaltaktion gemacht wurde, es gab ja eine Steigerung, aber nach jeder Aktion müsstest du eigentlich sagen, okay, das war echt krank, frag ihn, Wef. Und dann hält der Wef das Mikrofon hin und dann kann man halt diese Geschichte erzählen. Aber keiner in der Halle hat doch mitbekommen, wurde er gefragt oder nicht. Wie an der vor dem Fernseher haben ab und an mitbekommen, weil die Kamera nah genug war, dass man kurz gefragt
wurde. Ja, oder Moxley, der ihn halt dann auch, ich glaube, das war ihn nach dem Paradigm-Shift durch den Tisch, der ihn halt anschreit und sagt, ja, frag ihn und ja, jetzt gib er endlich auf und ihn wirklich anschreit. Aber ja, stimmt, das hätte man natürlich mit einem Mikro
ja das musst du machen. Können. Weil wenn es darum geht, in diesem Match soll es ja ursprünglich darum gehen, jemand muss 2 Wörter sagen. Und deswegen fand ich halt auch, wie gesagt, das mit dem Wasser hast du genau richtig gesagt. Da waren halt Spots dabei, wo ich einfach dachte, der kann nicht sagen. Wenn der K.O. geht, hast du nichts davon. Er muss diese Wörter sagen. Ich habe Sarah sogar noch extra vorher erklärt, von so, ey, wenn einer K.O. geht, das zählt nicht, ne? Es müssen diese Worte fallen.
Genau.
Also alles klar. Und die war komplett perplex. Warum machen die das denn? Weil wenn der K.O. geht, dann kann er das so nicht sagen. So, ja, ich weiß. Ja, okay, wir hatten den Wasserspot, aber dann hatten wir noch den Spot, das Licht aus und Licht an.
Ja gut, da war eigentlich klar. Also was ich hatte ja damit gerechnet, weil es war ja letztes Jahr hier bei WrestleDream. Ich dachte eigentlich, dass Danielson noch eine Rolle spielen wird, weil das war ja genau ein Jahr vorher. Aber hat man auch beim Scrum gefragt. Also der hatte wohl irgendwie eine familiäre Geschichte, warum er nicht da war. Und
Tony Khan hat dann geplant, oder? Also ganz ehrlich, weil du hast ja auch gehabt vorher, dass Darby Allin extra noch kurz vorher ihn erwähnt in der Promo.
Also Tony Khan hat dann nur so gemeint, also es dürfte tatsächlich in Nicht-Storyline eine familiäre Verpflichtung gewesen sein. Und in der Storyline hat Tony Khan dann noch gesagt, ja, aber es war wahrscheinlich eh besser, dass er nicht da war, weil das halt mit ansehen zu müssen. Und wer weiß, hätte sich da Danielson zurückhalten können. Also sie haben es irgendwie so verpackt, aber der war tatsächlich nicht da. Aber ja, ein anderer Mann aus Darby Allins Vergangenheit ist aufgetaucht.
Der Weihnachtsmann.
Old Man Sting.
Old Man Sting, oder wie Sarah sagte, wie schnell kann man altern, als sie ihn gesehen hatte?
Ja, indem er einfach aufhört, sich die Haare zu färben.
Genau, um Bart wachsen zu lassen.
Also er sah von der Frisur her und von der Haarfarbe jetzt eher ein bisschen aus wie Ric Flair als Sting.
Aber ich fand's cool, also es machte Sinn.
Es war ein sehr cooler Auftritt, ja.
Genau, es machte halt Sinn, dass du halt sagst, ey, Darby Allin ist komplett unterlegen, keiner hilft ihm, Licht aus, Licht an, Sting ist da, rettet seinen Schützling zumindest vor dieser großen Gefahr mit Wasser.
Hat nämlich auch das, also hat erstens mal die Death Riders kaputt gehauen und dann das Aquarium.
Genau, und dann auch super wichtig, dass er dann Darby Allin den Baseballschläger überreicht. Also nicht, dass er selber Moxley verprügelt oder sonst was, sondern einfach nur sagt, so ey, ich wollte nur dafür für Chancengleichheit sorgen.
Genau, das ist hier der, ich habe hier deinen Equalizer, mach was draus.
Genau.
Und dann hat sich dann noch Marina Shafir, wirft sie sich über die Schulter, damit die auch keine Rolle mehr spielt.
Übrigens Respekt in seinem Alter, also der ist echt immer noch fit.
Ja.
Und dann, ich werde es auch in 20 Jahren nicht verstehen, was da passiert ist. Dann das ist dieser Moment. Du hast die Redemption-Storyline, die jetzt ein Jahr geht oder so. Doch, die ging ja ein Jahr. Du hast ja, das eine Redemption-Storyline, ja, die halt auf Mount Everest weitergeführt wurde, die so groß ist. Und du hast Darby Allin, der quasi, leider Gottes, 24 Minuten lang nur auf die Schnauze kriegt und Gewalt erfährt, die zu weit geht, die heftig ist. Jetzt gibst du ihm den Baseballschläger, gibst du ihm Chancengleichheit. Erstmals richtig. Erstmals hat er jetzt richtig den Moment so, jetzt Payoff.
Moxley ist auch unbeeindruckt, also nimmt das Ding noch sozusagen wie ein Stier, drückt noch mit dem Kopf dagegen an.
Ja,
und wird aber dann trotzdem verprügelt.
Genau, dann haut halt Darby Allin zu. Es sah böse aus, es sah sehr böse aus. Es hörte sich böse an, weil das hörte sich leider echt an nach einem Baseballschläger. Und da kann viel kaputt gehen, weil die haben schon beide generell sehr stiff gewrestelt oder geworkt. Was auch sein muss bei der Optik, weil sonst sieht es doof aus. Und dann
gab's
ich sag Sharpshooter einfach.
Es gab zuerst einen Scorpion Death Drop, es gab den Coffin Drop. Und dann gab's eben hier den Scorpion Deathlock oder Sharpshooter oder wie auch immer wir sagen will, also sozusagen den Finisher.
Eine absolut normale Wrestling-Aktion bei einem Moxley, der nicht leiden musste in diesem Match vorher. Also er hat einkassiert, aber es war nicht diese Leidensphase, nicht dieses ich bring dich ans Limit, nicht so I quit, also nein, ich wehr mich noch.
Und das war jetzt, wo ich gesagt habe, man hätte das bringen können. Also er hat im Vorjahr auch noch mit der Fahne gewirkt. Das heißt, Moxley ist hier im Scorpion Deathlock und hat noch diese Fahne um den Hals, der ist dann ein bisschen verrutscht. Und ich dachte mir, also der gibt nicht auf. Das heißt, Darby Allin wird jetzt irgendwie nach hinten greifen und wird ihm sozusagen hier mit der zweiten Hand noch, ja, die Fahne, also quasi mit der Fahne würgen. Oder was du auch machen hast können, die Transition in den Lebellock, also in den Finisher von Danielson, dass du zumindest sagen kannst, für die Gerechtigkeit, Darby Allin besiegt hier zumindest Moxley mit dem Move von Bryan Danielson,
ja, aber selbst
ihn attackiert haben. Aber auch das ist, und auch da hättest du nochmal sozusagen mit der Fahne würgen können. Also dieses, ich werde dich mit der Fahne ausjoken, ist halt nicht passiert.
Du darfst dieses Match eigentlich...
Die Ankündigung war.
Entschuldigung, du darfst dieses Match eigentlich nicht mit einem normalen Wrestling-Move beenden und vor allen Dingen nicht innerhalb von 3 Sekunden tappen lassen. Ich hab Moxley-Matches zuletzt, die gingen mir so auf den Keks, weil die halt immer gleich aussahen, ne? Aber er war verdammt oft in einem Hold drin. Und der hat lange drin ausgehalten. Und jetzt hast du den Abschluss dieser großen Storyline und ich hoffe es nicht. Die einzige Erklärung für mich wäre nur, dass bei einem dieser Baseballschläge echt was kaputt gegangen ist. Moxley einfach sagte, ey, ich kann nicht mehr, wir müssen hier Ende machen. Dann kann ich damit leben, dann sage ich gute Besserung und so weiter. Aber wenn das hier so geplant war, das war gar nichts. Also dieses Ende.
Und also Sarah hat
es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Sarah hat es ganz gut zusammengefasst, weil sie hat halt gesagt, so, und dafür diese ganze Gewalt? Und da habe ich mich gedacht, ja, das ist das, was mich dabei so unfassbar stört.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das war sehr antiklimatisch am Ende dann, weil man dachte, das war ja, was war denn das zuletzt? Beim letzten Pay-Per-View gab es doch auch ein Match, wo so irgendwie ganz schnell dann das Finish kam.
Aber auch bei Dynamite, die haben mit Molotov-Cocktails um sich geworfen. Die haben alles gehabt. Sie haben Flammenwerfer.
Genau, also ich bin auch gesehen und mir gedacht, und jetzt ist hier das Scorpion, ist hier das Finish nach 3 Sekunden im Hold.
Also, Es passte halt nicht zu diesem Charakter. Die Vorfreude entstand ja dadurch, dass du halt dachtest, ey, da sind 2 Charaktere, die sagen niemals I quit. Niemals. Und da sagt Moxley nach 3 Sekunden einfach so, ja, Schluss. Wo der vorher nicht leiden musste. Ich verstehe dieses Match nicht und ich finde dieses Match auch echt nicht passend zur Storyline. Vom Gewaltgrad her, persönlich, mir war einfach der eine Spot, das war viel zu weit. Ich bin auch Fan von Gewalt, aber ich bin kein Fan von Torture Porn ist nicht mein Ding. Dieses Match, das war einfach nicht gut. Ich fand es wirklich einfach nicht gut und das Finish war nicht gut, es war nicht befriedigend und nach so ein Jahr Storyline willst du eine Befriedigung haben und die gab es nicht. Es gab auch keinen feiernden Allin in dem Sinne, dass er jetzt diese Company vertreten hat und befreit hat von diesem Schuft, sondern einfach, das war ein ganz normaler Sharpshooter.
Ja, und er hat sich halt dann irgendwie die nasse Fahne um den Kopf gelegt und hat ein bisschen gefeiert.
Genau, aber es fühlte, und bei der Crowd hast du gemerkt, das hat halt nicht funktioniert. Und das, für Darby Allin freue ich mich natürlich. Er hat es verdient, er musste gewinnen. Aber dieses Match, das war die Schmerzen nicht wert. Und das ist eigentlich schade, weil wenn du schon sagst, ey, wir gehen komplett drüber und der Aufbau dahin war ja super. Boah, ich fand das leider Gottes war es anders als sonst die Moxley-Matches und Main Events in den letzten Monaten, 12 Monaten. Aber ich fand das unfassbar schlecht.
Ja.
Wie also, fandest du das denn? War das so für dich, war okay oder ist das so, sagst du auch, das ist schlecht?
Also jetzt, das passiert ja manchmal tatsächlich, wenn man nochmal so im Detail drüber redet, sich's nochmal im Kopf, weil als das Match vorbei war, wie gesagt, mein erster Gedanke war halt so, das gab ein Deathlock, war jetzt irgendwie aber kein gutes Finish. Aber je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich auch zu dem Schluss, dass man da eigentlich sehr viel Potenzial hat liegen lassen. Und jetzt ist halt die Frage, also wir sind ja alle davon ausgegangen, dass das jetzt hier der Abschied und das Ende der Feder ist. Also wenn die da jetzt nochmal eins oben drauf setzen, würde ich sagen, okay, aber.
Nee, es wurde ja auch angekündigt. Es wurde wirklich auch gesagt, das ist das Ende der Geschichte.
Genau. Wir hatten zuletzt ja das Match beim letzten Pay-Per-View, wo Moxley nochmal gewonnen hat. Und das war jetzt irgendwie das Ende der Geschichte. Und fürs Ende der Geschichte war es irgendwie ein enttäuschendes letztes Kapitel, sagen wir so.
Ja, mit einem schmerzenden Rücken bei Darby Allin.
Das
wird echt nicht gut aussehen und ich weiß nicht. Meine Erwartungen waren sehr hoch, aber das hat nichts damit zu tun. Das war einfach ein bisschen schade. Aber so war der Pay-Per-View vorbei. Und jetzt, bevor du mich fragst, kommen wir doch zum Fazit und die Bananenwertung. Was gibst du denn diesem Pay-Per-View für eine Bananenwertung?
Ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Also ich lasse die Tailgate-Geschichte am Anfang weg und auch das. Ich zähle auch das FTR und Jetspeed Match noch zur Pre-Show. Ich bin bei 6/8 und es wäre das Potenzial für mehr da gewesen.
Ja, ich gehe mal gerne der Reihe nach. Ich nehme FTR mit rein in die Main Card für mich und das war richtig gut. Also Nummer 1, richtig gut. Jamie Hayter und Tagler fand ich die erste Hälfte nicht doll, die zweite Hälfte fand ich gut. Falsche Siegerin. Ja, Joystick Express gegen Young Bucks, richtig, richtig gut. Hurt Syndicate gegen Demand. War für mich halt richtig, richtig gut. Fletcher gegen Mark Briscoe, richtig, richtig gut. Sind wir bei Nummer 4. Statlander gegen Tony Storm, für mich ein Downer. Das war einfach gar nichts. Monet gegen Mina fand ich hingegen halt echt gut. Bumm, 5. Bo Dido gegen Don Callis Family, ja, fantastisch. Nummer 6. Paige gegen Joe, fand ich gut. Also für das, was war halt einfach gut. Und Main Event war halt kurz. Also jetzt habe ich 6 richtig, richtig gute Matches. Und ich fand, wir hatten eine Crowd, die richtig Spaß gemacht hat. Und deswegen, wo ich sonst Abzüge gemacht habe, ich bin auch bei einer 6 gewesen, würde aber noch einen halben Punkt draufgeben, wegen der Crowd. Da war jede Menge richtig geiles Wrestling dabei, aber auch Sachen, die ich einfach niemals so booken würde und die auch meiner Meinung nach nicht funktioniert haben und ein Main Event, der am Ende eher so einen Puff hinterlässt. Schade drum. Aber
ja, also
nichtsdestotrotz war ein geiler Pay-Per-View ansonsten.
Ja, absolut. Nein, also ich bin auch bei den Matches bei dir und ich wäre auf 6,5 gewesen, aber ich habe tatsächlich mit dem Finish vom Main Event jetzt nochmal abgewertet, zumindest einen halben Punkt.
Kann also, ich verstehen.
Ja.
Aber trotzdem, es ist eine gute Wertung. Man muss ehrlich sagen,
Die Show war auch gut. Also das ist halt auch so wieder ein bisschen, zum Beispiel gesagt, viel Reminiszenz an die 80er und jetzt habe ich WCW in den 90ern erwähnt. Und WCW in den 90ern und WWF in den 90ern war oft so. Da hattest du eine geile Undercard bei der WCW und dann hattest du irgendeinen Main Event, der mies war und dann bist du eigentlich mit einem schlechten Gefühl rausgegangen, obwohl du eigentlich eine gute Show gesehen hast. Und bei der WWF war es teilweise umgekehrt. Da waren halt die Undercard Mist und dann hattest du einen geilen Main Event und warst eigentlich positiv gestimmt. Und für mich war das ein bisschen so ein, ich sage, WCW Main Event ist natürlich Schwachsinn, aber etwas, wo man halt das Potenzial hat liegen lassen für so eine Storyline, die ein Jahr lang eigentlich erzählt wurde.
Ja, definitiv. Aber würde ich den Pay-Per-View empfehlen, auch definitiv, weil ich habe es in der Preview gesagt, so oft der Aufbau nicht so doll ist, die Pay-Per-Views von AEW, die sind meistens echt gut. Und hier wäre jetzt der Main-Event anders gewesen, ne? Wäre ich dabei eine 7 zu geben oder mehr. Also das sagt ja schon sehr, sehr viel aus. Eine perfekte Card gibt's eh nirgendwo. Aber lass den Main-Event mal anders booken und richtig gut machen, dann sprechen wir hier von einem der stärksten Pay-Per-Views.
Ja, und jetzt vielleicht noch zum Abschluss, also Media Scrum, ich habe ein bisschen was von Chris Deadline erzählt, es war sonst nicht wahnsinnig viel, also es waren hier, Kyle Fletcher war noch da und Prodido waren da, die haben jetzt aber nicht irgendwie die großen Dinge enthüllt und Tony Khan hat jetzt auch nicht wahnsinnig, außer das mit Brian Danielson, eben ist er gefragt worden, war jetzt auch nicht wahnsinnig newsworthy. Das heißt, so Abschlussfrage, weil bei den anderen Matches haben wir teilweise sehr intensiv darüber gesprochen, wie geht's weiter? Wie geht's jetzt, oder was meinst du, wie geht's einerseits mit Darby Allin weiter und wie geht's mit John Moxley und den Death Riders weiter jetzt nach diesem Match?
Bei Moxley, also ich hätte nichts dagegen, wenn man halt sagt, wir ziehen die Death Riders jetzt erstmal raus oder Moxley zieht sich jetzt raus, dass man so ein bisschen eine Storyline macht, von wegen so, ey, ich muss mal wieder klaren Gedanken fassen und er lässt seine Death Riders erstmal alleine machen. Er nimmt sich Urlaub, weil das hat, bei aller Kritik hat Moxley sich, hätte sich das verdient. Weil was der halt an Workweight hat und was der raushaut für die Company, das ist heftig. Das ist wirklich unfassbar unnormal gut. Deswegen hätte ich da kein Problem mit. Dann wären die Death Riders alleine. Man könnte auch mal wieder Reacher und Co. alle ein bisschen mehr Profil geben. Bei Darby Allin, ich weiß es nicht. Eigentlich muss der Weg jetzt Richtung einer großen weiteren Fehde, Richtung Main Event sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, damit hätte ich also auch kein Problem, wenn man sagt, ey, lass doch mal Darby Allin gegen Kyle Fletcher antreten. Das wäre so für mich eine Konstellation, wo ich
vielleicht auch eine Geschichte. Und bei Moxley, also ich habe mir was Ähnliches gedacht wie bei dir. Ich dachte, der Wrestler hat sich, oder der Mensch hinter dem Wrestler hätte sich eigentlich mal eine Pause und einen Urlaub verdient. Und auf der anderen Seite, ich denke mir halt, der hat jetzt, also wenn ich jetzt John Moxley als versuche, als Charakter zu analysieren, dann ist das halt irgendwie so, okay, das, was er wollte, hat er in Wahrheit erreicht, weil er wollte ja nie irgendwie die Company zerstören oder ihr wirklich schaden. Er hat gesagt, kommt mal von eurem Hintern hoch und bemüht euch mal. Und ja, der Hangman hat's gemacht, der hat ihn besiegt, der ist jetzt der Champion. Das heißt, da kann er sagen, der Titel ist vielleicht in guten Händen. Und ja, Darby Allin, wie auch immer man es drehen und wenden will, hat ihn jetzt dazu gebracht, dass er aufgibt. Das heißt, vielleicht sagt jetzt ein John Moxley auch, meine Mission ist erfüllt.
Ja,
genau, ich trete jetzt ab. Ich würde aber nicht die Death Riders dadurch auflösen und ich würde auch nicht irgendwie sowas machen, dass ich sage, jetzt turnen die Death Riders gegen ihn, sondern ich habe eine andere Idee. Die Death Riders lässt du jetzt irgendwie als führerlose Chaos-Truppe zurück, weil jetzt hast du vielleicht bei allem Wahnsinn war irgendwie John Moxley noch so das Gehirn und hat sie noch ein bisschen gesteuert. Wenn du jetzt sagst, die lässt du jetzt komplett frei drehen, die haben jetzt niemanden mehr, der ihnen irgendwie den Weg vorgibt, die machen jetzt einfach das Chaos, so wie sie es für richtig halten. Und dann kannst du vielleicht in ein paar Monaten sogar einen Moxley zurückbringen, der sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie dieses Monster, das ich erschaffen habe, wieder irgendwie in den Griff kriegen. Weil ich glaube, also ich sehe kein Szenario, wo jetzt irgendwie die Death Riders einfach noch 2 Jahre lang so weitermachen wie bisher, weil mit welcher Nein. Motivation? Und John Moxley, der Charakter John Moxley hatte immer irgendeine Motivation und vielleicht ist seine Motivation jetzt mal, okay, ich gehe jetzt mal weg, ich überlege für mich, was will ich eigentlich noch vom Wrestling, wo will ich hin, was kann ich dem Wrestling noch zurückgeben oder muss ich dem Wrestling noch irgendwas zurückgeben? Und wenn er dann wieder auftaucht, kann er sich ja sozusagen mal anschauen, okay, wie ist das, welche Situation finde ich vor und was wäre jetzt eigentlich das, weil das ist auch was er zum Beispiel in seinem Buch geschrieben hat, dass sein Vater ihm zum Beispiel gesagt hat, irgendwann mal, also wir sind die Guten, wir sind die, die es richtig machen. Also da hat er vielleicht eine verzerrte Sicht auf die Dinge, aber ich glaube, ein John Moxley ist schon jemand, der dann kommt und sagt, okay, was ist jetzt hier das Richtige? Und vielleicht ist es das Richtige, ich muss jetzt das Monster erschlagen, das ich geschaffen habe. Oder vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, ich ziehe mir ein Hawaii-Hemd an und tanze im Ring 3 Runden. Ich habe keine Ahnung, was John Moxley sich noch einfallen lässt. Aber ich glaube irgendwie, dass die Death Riders jetzt mal an ihrem natürlichen Endpunkt angelangt sind, zumindest mit dem John Moxley.
Ja, muss eigentlich, weil ich bin da bei dir. Weil eigentlich könntest du jetzt sagen, hey, du wolltest, dass es jemand heraustritt aus der Masse und für AEW einsteht, dass einer bereit ist, diesen einen Schritt zu machen, der halt seiner Meinung nach keiner macht. Darby Allin hat es halt jetzt gemacht. Damit ist die Geschichte erstmal auserzählt und du musst halt eine Neuausrichtung machen. Ich bin da bei dir. Also, wie gesagt, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn man jetzt sagt, Moxley, mach erstmal Urlaub eine Zeit lang. Wir werden es rausfinden, wohin die Reise geht. Und ich mache jetzt eine unfassbar gute Überleitung. Meine Reise geht ins Bett. Ich bin unfassbar müde. Ey, wir haben jetzt 2 Stunden rum und ich will eigentlich nur noch schlafen und ich hoffe, ich war nicht zu grumpy. Ich denke mal, du nicht, aber ich könnte sein. Falls ja, tut mir leid. Es gibt dieses Mal auch keine Parole in dem Sinne. Was mich nur interessieren würde, eine Bitte, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, geht bitte auf YouTube in die Kommentare, weil da sehen es alle. Und auch wenn ihr bei Spotify seid, es wäre sehr, sehr nett, wenn ihr auf YouTube geht, in das Video reingeht und in den Kommentaren einfach mal drunter schreibt, wie ihr den Main Event fandet. Ob der Gewaltgrad bei euch zu weit ging, ob ihr auch ein mulmiges Gefühl hattet, ob ihr das richtig gut fandet. Einfach eure Meinung zum Main Event. Das würde mich echt interessieren.
Ja, da schließe ich mich an. Interessiert mich auch. Freue ich mich aufs Feedback. Und ja, ich freue mich auch. Also ich freue mich für dich, dass du ins Bett kommst. Ich mache jetzt noch einen Familienausflug und werde dann irgendwann heute Abend ins Bett fallen. Und ja, ich freue mich vor allem auf Dynamite am Mittwoch und bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, in dem Sinne, Deckel drauf, Hände aus. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.